the 2018 FIFA World Cup. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Mit dem ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter sind wir bei Nachholspiel noch nie eingestiegen. Und jetzt hoffen wir auch mal, dass wir nicht allzu viele Zuhörer verloren haben in diesem Moment.
Sepp Blatter ist noch dran.
Er ist noch dran, genau. Ja. Am 2. Dezember 2010, das waren gerade die O-Töne, die wir gehört haben von Herrn Blatter, wurde das Verhältnis zwischen Fan und Fußball extrem auf die Probe gestellt. Die FIFA vergab erstmals gleichzeitig zwei WM-Runden. 2018 ging die WM an Russland, das Land, das bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi einen noch nie dagewesenen Dopingskandal zu verantworten hatte, Völkerrecht verletzend die Krim besetzt, Zivil- und Presserecht im eigenen Land beschneidet. Den Zuschlag für 2022, habt ihr gehört, bekam der Wüstenstaat Katar. Die klimatischen, die gesellschaftlichen Bedingungen im Land und die Arbeitsbedingungen der Arbeiter auf den WM-Baustellen schreiben seither Negativschlagzeilen. Wir stellen uns heute die Frage bei Nachholspiel. Alles für den Kommerz, alles durch Korruption, alles nur noch Kokolores im Fußball. Und darüber wollen wir drei hier nicht alleine sprechen wie sonst, sondern wir brauchen einen Experten. Marc Bierenbeck ist zu Gast, Sky-Chefreporter, Nationalmannschaftsexperte und vor allem FIFA-Insider. Marc, du bist seit Jahren in der Sportpolitik unterwegs. Hand aufs Herz, wenn du von all diesen Schattenseiten in den letzten Jahren gehört hast. Wie oft hat dein Fanherz geblutet?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es berührt einen, vor allem wenn man vor Ort ist. Und es tut einem manchmal weh, was passiert. Vor allem, es geht nicht nur um Fußball, es geht um Weltpolitik, es geht um gesellschaftliche Probleme. Aber die Liebe zum Fußball habe ich nie verloren. Ja. Und man muss das, glaube ich, auseinanderdröseln. Als Journalist muss man es bewerten, muss versuchen zu analysieren und aufzudecken und dadurch vielleicht die Welt hochtrabend ein bisschen besser zu machen.
Aufdröseln ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen natürlich über diese beiden Turniere heute sprechen, wollen aber mit der Vergabe an sich anfangen. Wie würdest du diese Besonderheit, dass zwei Turniere auf einer FIFA-Sitzung vergeben werden, wie würdest du das einordnen?
Der erste große Fehler überhaupt, dass die FIFA das gemacht hat, denn so sind Deals möglich gewesen. Und auch da befinden wir uns ja schon im Bereich natürlich teilweise der Beweise, Geschmäckle, das, was überliefert ist. Aber auf jeden Fall wurde dort auch zwischen Russland und Katar oder auch anderen Ländern natürlich hin und her gedealt und gesprochen. Wollen wir das zusammen machen? Wollen wir uns zusammen über Wahlmänner unterhalten? Und das ist das Problem. Zwei Turniere an einem Tag zu vergeben, hat eben dieses Gemauschele unter den Ausrichtern überhaupt erst möglich gemacht. Und deswegen war das einer der größten Fehler, der ja Korruption durchaus das Tor geöffnet hat.
War das denn auch dadurch vielleicht auch so, dass der öffentliche Eindruck dadurch dann noch ein wenig krasser oder schlimmer, dass es eben nicht nur die Meldung war, okay, die nächste WM findet in Russland statt oder die WM in 22 findet in Katar statt, sondern dass so beide Namen auf einmal kamen?
Ja, vor allem, es gab ja auch andere Bewerber, Australien beispielsweise wurden gute Chancen zugerechnet für 22, die waren sehr stark, aber man hat einfach gemerkt, gerade eben, dass es natürlich zwei Länder, die in der westlichen Welt, in der europäischen Welt sehr kritisiert werden, vergeben wurde, ist natürlich die Kritik, dass vielleicht jetzt totalitäre Staaten nur noch Sportereignisse bekommen, größer geworden, gerade in dieser Doppelvergabe. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das war zu der Zeit, es wurde ja vor 9 Jahren vergeben, durchaus üblich, dass man genau in solche Länder das gerne vergeben hat. Ich erinnere mich an einen Spruch von Jerome Valk, damals FIFA-Generalsekretär, und er hat gesagt, ja, da hat man nicht so viel Probleme mit den Staaten, mit den Steuern und mit allem, mit der Staatsgewalt. Ja, das ist doch viel einfacher. Und das hat er offiziell damals gesagt und das zeigt so ein bisschen den Zeitgeist.
Krass. Nach welchen Kriterien, wenn man das überhaupt auf drei Schlagwörter runterbrechen kann, vergibt die FIFA überhaupt WM-Turniere?
Gott sei Dank hat sich das komplett geändert. Mittlerweile gibt es ja so ein richtiges Verfahren, wo verschiedene Kommissionen das Land auf Herz und Nieren prüfen. Da geht es um, fängt an wirklich auch von Steuergesetzen. Dann geht es aber auch über Freiheit, demokratische Grundwerte. Es geht über natürlich die Ausrichtung, Infrastruktur, ganz wichtig, Hotels, Straßen, Stadien, Sponsoren, natürlich auch die Fußballkultur. Also das ist mittlerweile der Fall. Das ist ein Learning aus eben diesen Vergaben, gerade auch von 2010, dass es diese Kommissionen gab. gab es zu dem Fall auch schon, wurde aber nicht so bewertet. Also Katar hat ja beispielsweise in diesen Bewertungen am schlechtesten abgeschnitten wegen den klimatischen Bedingungen und hat dann die WM bekommen. Also es gibt diese, ja, sagen wir mal, Untersuchungen vor Ort, aber die sind natürlich nicht bindend. Das ist so ein nettes Büchlein und ich habe mir mal sagen lassen von einem Funktionär aus Afrika, er hat mehrere WM-Turniere mit abgestimmt, er hat noch nie in so ein Bitbook reingeschaut.
Abstimmen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wie lief das denn dann damals an? Also wie kann man sich mir das vorstellen? Weil die FIFA besteht ja aus den ganzen FIFA-Mitgliedern, also den verschiedenen, zum Beispiel der DFB, die englische FA. Also werden die dann alle gefragt, so wie bei so einer Weltfußballerwahl, okay, was findet ihr, wo sollen wir die WM stattfinden lassen? Und jeder hat da eine Stimme?
Ja, das Problem ist, und das ist auch das nächste Tor zur Korruption ist, dass damals der FIFA-Vorstand, das FIFA-Exekutivkomitee, nur diese WM vergeben hat. Das waren durchschnittlich 24 Wahlmänner, 24 Vorstände und die haben abgestimmt. Und deswegen ist so eine Wahl natürlich viel einfacher zu manipulieren, denn du musst eben nur theoretisch für die einfache Mehrheit die 13 Jungs auf diese und Damen, mittlerweile mehr Gott sei Dank bei der FIFA, auf die eigene Seite bekommen und das ist einfacher. Mittlerweile wird die FIFA-WM vergeben vom FIFA-Rat, das sind alle Nationen, also das hat man größer gespielt, aber eben auch nur aus dem Druck heraus, dass man gemerkt hat, oh Mist, wir haben ein PR-Problem und deswegen hat man ja so ein paar Dinge verändert, unter anderem den Wahlmodus.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch, glaube ich, von diesen, ich glaube, 24 Wahlmännern heute auch kaum noch welche in Amt und Würden, oder?
Ich glaube sogar gar keiner mehr.
Ja, ich glaube keiner mehr.
Also es waren, aber das
waren bis zum Schluss, glaube ich, jetzt noch zwei. Dann ein Spanier oder so, der dann noch rausgekickt wurde.
Genau.
Das ist schon, also es spricht eine deutliche Sprache, oder?
Total. Und das ist wie immer der Fall. Das ist das beste Beispiel. Man hat so viele Indizien dafür, ja, dass Wahlmänner, dass Vorstände korrupt waren, dass sie Dinge gemacht haben, die sie nicht hätten machen dürfen, ja, dass sie Compliance-Verstöße haben. Aber natürlich, ob die WM wirklich gekauft wurde, dafür gibt es ja letztendlich nicht diesen großen Beweis. Aber alleine das Indiz, dass keiner mehr aus dieser Zeit jetzt noch im FIFA-Vorstand ist, die meisten sind gesperrt, teilweise sind sie auch im Gefängnis, ja, also haben Verfahren an der Backe, egal wo auf der Welt, USA, Südamerika. Und das zeigt natürlich, dass da rein jetzt von der Statistik her, ja, dass da sehr viel im Argen lag.
Wie ist so eine Stimmung dann vor Ort bei so einem Vergabeprozess oder Verkündungsprozess? Ist das so ein bisschen angespannter, weil jeder weiß, wir stehen unter Beobachtung und es wird gemauschelt in den Hotelzimmern.
Oder ist da vielleicht schon allen Beteiligten schon klar, wie die Wahl ausgehen wird?
Nee, das ist ja das Witzige, dass alle extrem angespannt sind. Also die Nationen sind extrem angespannt und da merkt man schon, dass sie natürlich sehr viel gemacht haben und teilweise siegessicher sind, aber die wissen nie, ob jemand am Ende doch anders abstimmt. Weil letztendlich damals ging es vor allem eben dann vor 9 Jahren um diese 24 Wahlmänner. Und die Stimmung vor Ort ist dann fast schon so, ja, wie so ein Krimi, wie so ein Thriller. Also die sind ja alle in einem Hotel gewesen. Mittlerweile sind die Geschichten ja fast schon legendär. Und dort waren dann schon die Überlieferungen, dass abends sich noch getroffen wurde an der Bar. Angeblich sollen ja auch nochmal Umschläge ausgetauscht worden sein. Und bis zur letzten Sekunde, ja, wirklich klischee-mäßig, aber bis zur letzten Sekunde versucht Einfluss zu nehmen.
Also zumindest dieses Gekreische, was wir ja am Anfang gehört haben, das war zumindest dann authentisch, dass da wirklich so ein bisschen Überraschung und Freude da dabei war.
Ja, absolut. Also vor allem, weil es auch so wichtig war für die Staaten. Also sowohl für Katar als auch für Russland. Aber das Witzige ist, das ist ja eine ganze Wissenschaft. Also vorher gibt es ja wirklich, dass jeder Wahlmann analysiert wird, also mit einem persönlichen Profil von den einzelnen Bewerbern. Da wird dann das Umfeld, wo ist man vielleicht angreifbar, wie ist man manipulierbar, was ist die Frau, welchen Einfluss hat die Frau auf den Ehemann?
Steht eher auf große Yachten oder teure Autos?
Ja, gut, so plakativ nicht, aber zumindest, wie kann man seine Stimme gewinnen?
Okay.
Und da muss man, glaube ich, weiß, was ihr meint und das ist natürlich auch die öffentliche Meinung, aber man muss fair bleiben. Es gibt ja auch Einflussnahme, die durchaus legal ist und richtig ist, ja, weil natürlich kann man jemand mit Inhalten überzeugen von seiner Bewerbung, ja. Aber es ist richtig, auch in diesen Analysen der einzelnen Wahlmänner gab es schon auch oft so der Hinweis, ja, für 2 Millionen ist beispielsweise die Stimme kaufbar oder er steht auf teure Yachten etc. oder die Dame des Hauses entscheidet, die sollten wir eher gewinnen mit teuren Geschenken. Und da merkt man schon alleine durch diese ganzen Exposés, dass natürlich da sehr viel in den Hinterzimmern ja alleine schon analysiert wurde.
Wenn du jetzt gerade von öffentlicher Meinung sprichst und dass man da auch immer so ein bisschen differenziert sein muss, wie fandest du die Reaktion nach dieser Vergabe, gerade aus den westlichen Ländern? Denn Korruption bei Vergabe von Großveranstaltungen, das hat ja weder Russland noch Katar erfunden. Also das gab es ja auch davor, auch von westlichen Ländern wahrscheinlich.
Deutschland zum Beispiel.
Sehr, sehr wahrscheinlich. Da sind wir wieder bei Wahrscheinlichkeit. Den letzten Beweis, den gerichtsfesten Beweis gibt es nicht, aber es war Kultur. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig und doppelmoralisch, jetzt genau Russland und Katar da so an den Pranger zu stellen. Letztendlich von der Wahrscheinlichkeit her und von allem, was man weiß, hätte Deutschland auch niemals die WM bekommen, ohne dass man diesen Mechanismen gefolgt ist. Und man muss auch dazu sagen, wir bewerten natürlich alles auch so aus unserer jetzigen Brille. Ja, letztendlich ist Korruption erst seit Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er überhaupt verboten. Also da wurde erst das Antikorruptionsgesetz erfunden. Das heißt, damals in der Zeit, als Deutschland sich beworben hat, ja, sind die Gesetze gerade erst erlassen worden. Und auch jetzt, als die WM nach Katar und Russland vergeben wurde, vor 9 Jahren, da ist es auch noch ein ganz anderer Zeitgeist gewesen. Und ich habe mich ja auch viel mit Funktionären unterhalten und einer hat mir mal erzählt aus Afrika und sagt mir, naja Marc, ganz ehrlich, ich weiß, eure europäische Brille, ihr seid natürlich sehr in eurer Welt, aber jeden Tag, den ich aus der Tür gehe, habe ich mit Bribe, also mit Bestechung zu tun. Ich muss bestechen, ich werde bestochen. Es ist jeden Tag, und wenn es nur an der roten Ampel ist, wenn ich angehalten werde von einem Polizisten, es ist gang und gäbe, es gehört dazu, es gehört zur Kultur. Ob das gut oder schlecht ist, das muss jeder selber bewerten. Ob es legal oder illegal ist, das sagen die nationalen Gesetze. Aber es ist einfach gang und gäbe. Und deswegen kann man das nicht mit der europäischen Brille bewerten, sondern eben mit, in dem Fall, der afrikanischen dort in diesem Land. Ich kann das Land nicht nennen, sonst weiß jeder, welcher Wahlmann das war. Aber ich will auch das Klischee nicht, dass nur Afrika das macht, um Gottes Willen. Aber ich hatte mit diesen Funktionären sehr viel Austausch. Ja.
Der Korruptionsverdacht ist das eine. Und wir haben vor dieser Folge auch unter uns dreien darüber gesprochen, inwieweit wir eine Gewichtung machen wollen. Sprechen wir über die über diese Mauscheleien oder sprechen wir vielmehr über den Ansatz, dass die FIFA als Weltverband viel gewissenhafter die Länder im Vorfeld aussuchen müsste, die sich für eine WM bewerben, beziehungsweise in die man dann am Ende das Turnier auch gibt. Und Russland als auch Katar, es gibt Parallelen, was zumindest die Zivilrechte in den Ländern angeht. Würdest du sagen, dass da die FIFA noch gewissenhafter, sensibler umgehen müsste mit der Thematik?
Total. Die FIFA hat die Macht, die Welt zu verändern. Das klingt so blöd, aber die FIFA ist genauso mächtig wie die größten Staaten dieser Welt. Also Gianni Infantino geht aus, wenn sämtlichen im Weißen Haus bei Putin, also wird empfangen vom chinesischen Staatspräsidenten. Das ist für Fußballfans manchmal gar nicht greifbar, dass das eine Ebene ist, die ist auf Staatsebene. Und diese Macht, weil Länder wollen die Fußballweltmeisterschaft, muss man ausnutzen. Macht man natürlich meistens eher nicht, weil da ist sehr viel auch Gutmenschgeist mit dabei und letztendlich ist die FIFA zwar offiziell keine Gelddruckmaschine, aber es geht schon auch darum, das Geld zu verdienen. Ja, und auch dort sind natürlich Funktionäre, sind Präsidenten gewesen, die natürlich eher das Geld mehren wollen. Oftmals das der FIFA, manchmal auch das eigene. Aber die FIFA hätte die Chance, Dinge zu ändern. Auch jetzt in Katar sind immer noch Probleme mit den Arbeiterrechten, auch wenn sich einiges getan hat. Und deswegen merkt man schon, dass die FIFA immer nur so weit geht, wie sie gehen muss. Also man nimmt Einfluss. Wenn man merkt, in der öffentlichen Meinung muss man irgendwie jetzt ein bisschen, um PR-technisch Ruhe zu haben, ein Land auch in eine Richtung drängen. Oder man muss eine Antikorruptionseinheit einsetzen oder eine Ethikkommission. Aber dieses große, die Welt erneuern oder verändern, das geht man nicht ein.
Jetzt hat mir am Anfang hatte ich ja die Frage gestellt, ob dann die beiden Länder oder ob diese Meldung denn auch deswegen so krass war, weil beide zusammen vergeben wurden. Wenn wir uns jetzt mal nur den sportlichen Teil anschauen bei einer Vergabe an Russland. Ich meine, die russische Nationalmannschaft hat immer wieder an Turnieren teilgenommen, hat auch immer wieder eine Rolle gespielt. Glaubst du denn, dass das, wenn jetzt nur an Russland eine WM vergeben worden wäre, und klar, danach kamen dann noch verschiedene Geschichten dazu, dass das auch so einen Impact gehabt hätte? Oder gab es denn anders gefragt auch Argumente pro Russland?
Es gibt sehr viele Argumente pro Russland und das ist immer das, was uns übrigens auch sehr oft vorgeworfen wird, in der arabischen Welt, bei Katar, aber auch in Russland, dass wir natürlich aus unserer europäischen, westlichen, manchmal auch arroganten Brille draufschauen auf diese Länder und sagen, wir können es doch viel besser und wir sind doch so demokratisch und freiheitlich und ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, in Russland, also ich war ja auch selbst vor Ort, es war eine richtig gut organisierte Weltmeisterschaft. Also nur mal von dieser Komponente, wenn man sagt, wie ein Event organisiert ist, war es gut organisiert. Ja? Wenn wir natürlich das gesellschaftlich, politisch besprechen, ja? Wenn wir da über Russland generell als Land sprechen, ist es totalitär, was ist mit Diskriminierung, was ist mit Freiheitsrechten, mit Meinungsfreiheit etc. Ja, dann sind wir auf jeden Fall am Punkt, wo wir natürlich auch einhaken können. Aber ich finde, man darf auch so ein Land wie Russland oder Katar erstmal nicht vorverurteilen. Man muss dann wirklich auch inhaltlich werden. Und ich finde es völlig richtig, übrigens, WMs zu vergeben in Länder wie Katar oder Russland. Warum? Also Katar alleine, das ist nochmal ein anderes Thema, nicht, aber in die arabische Welt beispielsweise. Der Fußball, und das sagen auch immer viele, gehört nicht Europa. Der Fußball gehört nicht der westlichen Welt. Und warum soll nicht eine Weltmeisterschaft beispielsweise auch im arabischen Raum, Südafrika war toll, ja, auch stattfinden? Es muss dann sinnhaft sein. Katar ist nicht sinnhaft. Ja, also man hätte das in viel mehr Länder vergeben müssen. Also nicht nur nach Katar, sondern vielleicht gemeinsam mit Saudi-Arabien, die verfeindet sind, um dort die Völkerverständigung vielleicht noch gleichzeitig ein bisschen zu befruchten. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Aber die WM nach Russland oder Katar zu vergeben per se ist für mich nicht falsch.
Du bist ja vor Ort gewesen in Russland, wie du eben sagtest. Wenn wir jetzt mal ja wirklich mal über das Inhaltliche sprechen. Du warst als Reporter für Sky vor Ort, hast die Nationalmannschaft begleitet. Wie waren denn deine Eindrücke? Du hast eben geschildert, es war sehr professionell. Man hört auch von vielen Leuten, Jürgen Klinsmann spricht von einer phänomenalen Weltmeisterschaft. Und tatsächlich, es gab keine Fanausschreitungen, also die Bilder, die wir ja. von anderen Turnieren kennen.
Übrigens auch aus Deutschland 2006.
Genau, auch aus Deutschland. Ja. Es gab so dieses Bild der Völkerverständigung in Moskau auf dem Roten Platz. Wir haben im ganzen Land Euphorie erlebt.
Genau, man hat so ein bisschen das Gefühl wie so ein russisches Sommermärchen, also dass da auch die Polizei ja nicht so angeblich nicht so eingeschritten hat.
Was ja auch sehr viel mit dem Erfolg auch der Spornaya zusammenhängt, die sehr weit gekommen sind. Aber du als Reporter, hast du das Gefühl gehabt in deiner täglichen Arbeit, dass es Einschränkungen gegeben hat, die du vielleicht bei anderen Großveranstaltungen nicht erlebt hast?
Also erstmal, es war wirklich eine tolle WM. Also es war gut organisiert, es war eine tolle Stimmung, es war auch wieder ein Fest der Völkerverständigung, vor allem in Moskau und St. Petersburg, muss man auch sagen. Also Russland, die WM hat ja nur in einem ganz kleinen Mini-Bruchteil von Russland stattgefunden. Ja? Also Russland ist so riesig und so diversifiziert und so viel verschiedene, ja auch Kulturen und Völker, und deswegen war es nicht repräsentativ für Russland. Vor Ort fand ich, es war sehr weltoffen, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Der FIFA-Pass, das ist ja fast wie ein Diplomatenpass, also da muss man schon ganz ehrlich sagen, ich war auch vorher schon oft in Russland, aber wenn während der WM, das war Ausnahmezustand im positiven Sinne, man durfte mehr, man konnte mehr, und wenn man ein FIFA-Akkreditierung hatte, dann durfte man fast alles. Also das hätte man sich manchmal auch als Journalist nicht erlauben dürfen, in einer normalen, ich war auch zu anderen Zeiten da, und wenn man dann ein Regierungsgebäude filmt, was man nicht filmen darf, dann der gute Ausgang ist, man wird angeschrien und es wird einem, ja, aber der schlechte Ausgang kann auch schlimmer sein, ne? Und deswegen, während der WM hat man sich da auf gut Deutsch zusammengerissen. Es gab ja auch klare Ansagen. Ihr habt auch über Gewalt gesprochen. Ich hatte mal mit vorab, weil ich da auch eine Recherche geplant hatte, mit Hooligans aus Russland Kontakt, und die wurden ja wirklich sehr eingängig darauf hingewiesen, dass es dort nichts passiert. Sonst ist nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das der gesamten Familie durchaus in Gefahr. Und ob das stimmt oder nicht, es wurde zumindest so von denjenigen erzählt, und es ist nichts passiert. Also es war eine sichere WM, aber natürlich auch auf Druck eines totalitären militärischen Staates. Ob es ein Regime ist, muss jeder selber wissen, aber auf jeden Fall mit sehr viel Druck. Fakt ist, es ist nichts passiert.
Das heißt, du hast auch nicht irgendwie einen kleinen Blick hinter den Vorhang geworfen und irgendwas gesehen, wo du dachtest, ah, okay, ich glaube, das wollten sie jetzt nicht, dass ich das gesehen habe.
Doch, schon. Und das ist ja auch das, also ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von dem Schlagloch in so einem kleinen, ich weiß nicht, in welchem, also so ein Schlagloch, es war riesengroß, und da haben sich Fans drin fotografiert, weil es so riesig war. Sie sind reingestiegen und haben sich fotografiert. Am nächsten Morgen war das Ding zu betoniert. Ja. Also das ist so exemplarisch, wie Russland da getickt hat. Es hat alles funktioniert, und sie haben alles rausgeputzt, und es ist ja so ein bisschen, es kommt ja auch die Geschichte von einem Dorf, das rausgeputzt wird, wenn der Führer oder der Chef oder der Präsident kommt, also mit so Pappfassaden. Okay. Und so war Russland so ein bisschen. Ja? Also Moskau ist eine wunderschöne Stadt, weltoffen, überhaupt nicht repräsentativ für Russland, aber wir waren ja auch in kleineren Städten, in Kasan, wo man dann bitter ausgeschieden ist. Ja? Aber da ist natürlich ein ganz anderes Russland auch vor Ort. Und wir haben Gott sei Dank auch andere Seiten gesehen, auch die deutsche Mannschaft, Batutinki, ihr kennt den Namen alle noch. Das ist ja wirklich das wahre Russland auch. Ne? Das ist ja so eine Stunde, anderthalb außerhalb von Moskau, Plattenbauten, viel Armut, Leute, die dort wirklich dann mehr oder weniger eigentlich nur dafür leben oder dafür arbeiten, um zu leben. Aber die Lebenserwartung von einem russischen Mann ist 66 Jahre. Wo gibt's das noch in unserer europäischen Welt? Ja, also das ist immer noch so. Und da merkt man einfach, was da alles dahinter steckt, auch in Russland rein jetzt gesellschaftlich noch.
Ja, liebe Zuhörer, falls ihr es hört, hier wird im Haus richtig geklopft.
Schlaglöcher werden bei
den Schlaglöchern beseitigt.
Auf der Straße zugemacht, ja.
Beispiel ja, Russland. Mal schauen, ob man es auf der Aufnahme hört. Ja. Wenn nicht, dann könnt ihr euch über uns jetzt hier lustig machen. um dieses Schlaglochthema, beziehungsweise dieses ganze Russland-Thema so ein bisschen abzurunden oder zu Ende zu bringen. Vielleicht so, jetzt haben wir die Erwartungen, die man dann davor hatte, dann deine Erfahrungen von vor Ort. Was ist denn so dein persönliches Fazit bei dieser ganzen WM-Vergabe? War es dann viel heiße Luft vorher, die dann gar nicht so schlimm und das war gar nicht so schlimm? Oder würdest du schon sagen, ja, war nichtsdestotrotz im Nachhinein ein Fehler?
Naja, ich glaube, als Fehler war es nicht, aber man hätte einfach mehr nachhaltig ändern können. Also sind wir ehrlich, wenn man jetzt mit anderen Journalisten, die noch vor Ort sind, spricht, ich war seitdem nicht mehr in Russland, aber es hat sich letztendlich nichts geändert. Ja, also im Gegenteil, jetzt Syrien-Intervention als Krieg von Putin, Krim-Annexion, also es gibt ja so viele Dinge, Schwulenrechte, Frauenrechte etc. etc. Ja, Meinungsfreiheit, also es hat sich wenig verändert und das ist eben die Chance, die der Fußball eigentlich hat, ja, etwas zu verändern, weil der Fußball und die FIFA so viel Macht hat. Das ist nicht passiert. Trotzdem war es ein gut organisiertes, schönes Turnier. Vor Ort muss man ganz ehrlich sagen, natürlich ist ja schon, merkt man schon natürlich, dass man in einem sehr, sehr totalitären Staat, wo die Leute auch nicht ihre Meinung geäußert haben. Ich habe oft gefragt, weil ich auch privatpolitisch interessiert bin, und wie steht denn ihr zu Putin und sagt doch mal. Und also sehr selten bis nie sind dann kritische Stimmen gekommen, sondern wenn eher unterschwellig. Und da merkt man schon, was für ein Wind dort weht. Ja. Aber es war halt gerade während der WM-Ausnahmezustand, wir als Journalisten, ich persönlich konnte machen, was ich wollte. Und selbst wenn es mal zum Konflikt kam, hat man schnell gemerkt, sobald man gesagt hat, hier FIFA und deutsche Medium und sowas, oh ja, okay, Entschuldigung. Also es wird man jetzt erstmal ruppig angegangen. Also es ist ja ein ganz anderer Umgangston auch, gar nicht bös gemeint, aber so redet man auch in Russland eher. Ja, also das ist so
ein bisschen wie hier in Berlin oder so.
Zum Beispiel und noch mehr, also gerade natürlich auch Polizei, Militär, die sind gewohnt erstmal dich zusammenzustauchen. Ja, und wenn du dann aber zurückstauchst, sind sie erstmal überrascht, dann sind sie kurz davor irgendwie zu intervenieren, dann sagst du ja, aber FIFA, also und dann sind sie ein bisschen unsicher und dann, ja, okay, na gut. Ja, also da hat man schon gemerkt, dass das aber, wie es vielleicht normalerweise wäre.
Also glaubst du, wenn du jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, reflektiert wärst, hätte es Russland geschafft, in Anführungsstrichen schon ein positiveres Bild bei dir zu hinterlassen, als du vorher vielleicht von dem Land hattest?
Total. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der kann dann fast alles was Positives finden, aber ich bin begeistert von Russland. Also ich finde es ein schönes, tolles Land und es ist vor allem ganz anders. Also es ist so, so nah, ja, deswegen will ich auch jedem sogar mal privat empfehlen, dahin zu reisen. Es ist so nah und trotzdem ist eine andere Welt. Fängt natürlich an mit dem Kyrillischen, ja, aber Kultur, Hintergrund. Bei Sky gibt es ja gerade die Serie Katharina, die Große, ja, habe ich auch letztens nochmal mit Spannung angeschaut.
Das hat da sogar noch Cross-Promo.
Sehr eingeflossen, ja. Ja, aber wenn man da diese Geschichte von Russland noch ein bisschen mitbekommt und wo das auch herkommt, auch so dieses sich selber einem Führer hergeben, also ein starker Führer, ist da ganz wichtig. Also anders als unsere Geschichte, wo wir Gott sei Dank dieses Kapitel abgelegt haben und genau das Gegenteil der Fall ist. Bloß kein starker Mensch an der Macht, sondern Demokratie. Und dort glaubt man immer noch, der eine tolle Kerl, der kann irgendwie das Land retten. Ja, das ist so der Glaube oft verbreitet in Russland. Aber ich bin von Russland begeistert. Menschen sehr offen, man muss sie knacken. Also ganz oft ist der Fall, dass sie erstmal ein bisschen ruppig oder unfreundlich wirken und nicht so lachen. Aber wenn man dann erstmal selber freundlich auf die Leute zugeht, mit Händen und Füßen, ja, gerade außerhalb von Moskau, dann ist das schon super. Ja.
Also wenn ich über die WM in Russland denke, dann denke ich natürlich über das deutsche Ausscheiden und ein sehr graues Teamhotel. Aber aus persönlicher Perspektive, ich hatte während der Deutschlandspiele ein kaltes Bier in der Hand, eine kurze Hose an und habe mich, so wie sich das gehört, im Sommer über Fußball gefreut, in der Sommerpause. Jetzt habe ich das Szenario vor Augen, dass ich auf einem völlig überfüllten Weihnachtsmarkt stehe, Glühwein in der Hand und bei Schneetreiben dann vielleicht Sané und Co. Fußball spielen in der Wüste sehe.
Ja.
Die WM in Katar, um das mal so einzuleiten, ist jetzt unsere nächste WM in Runde, über die wir mit dir sprechen wollen. Jetzt mal so aus Fansicht gefragt, was für ein Gefühl hast du, wenn du an die WM denkst, 2000, 22 im November und Dezember?
Kacke. Ja, es ist bescheuert. Also im Dezember da alles umzuplanen, vom ganzen Terminkalender. Ich finde dieses Argument, was du anbringst, was ich natürlich auch immer wieder höre, ja, da haben wir auf dem Glühwein und das Fußball gehört doch im Sommer und das gibt's doch nicht. Das finde ich nicht ganz so stark, weil ich bin der Meinung, auch die arabische Welt hat eine Fußball-WM verdient. Und wenn man im Sommer nicht spielen kann, dann muss man vielleicht sich gemeinsam, ja, weil der Fußball gehört nicht Deutschland, nicht England, nein, der gehört allen, darüber nachdenken, wie man es machen kann. Wie es jetzt zustande gekommen ist, ist natürlich eine Katastrophe. Man gibt erst die WM nach Katar, da merkt man, oh, es ist ganz schön heiß da, was machen wir? Naja, schieben wir alles um. Das ist natürlich absurd und das spricht so ein bisschen für bzw. gegen die FIFA. Aber grundsätzlich,
das hat ja auch ewig gedauert, ne? Diese Überlegung, ja. Und dann sagt Blatter, ja, Winter, nee, doch nicht, ja, ja, doch, ja, nee, doch nicht. Und dann geht's immer hin und her.
Im Sommer geht's nicht. Ich war im Sommer in Katar, sorry. Das geht, also wirklich, du bist, wenn du im Juni, Juli in Katar bist, du gehst, die meisten Kataris, die gehen gar nicht vor die Tür, ja. Oder du gehst wirklich 10 Meter nur die Straße runter und du bist nass geschwitzt, komplett. Also du kannst dich draußen nicht aufhalten, deswegen gibt es jetzt so runtergekühlte Gänge auch von einem Skyscraper zum nächsten in Katar. Du bewegst dich eigentlich nur gehst in deine Garage dort rein, stellst dich in dein Auto mit Klima, fährst in die Tiefgarage, die klimatisiert ist, vom Einkaufszentrum oder von deinem Arbeitsplatz und dann gehst du arbeiten und wieder zurück. Also du hältst dich nicht draußen auf und deswegen kann eine WM, und das war schon immer klar, nicht im Sommer gespielt werden, egal ob die Stadien runtergekühlt sind oder nicht, sondern du kannst dich nicht draußen aufhalten und sind wir ehrlich, also es geht ja nicht. Du kannst ja nicht nur in klimatisierten Räumen als Fan dich aufhalten, deswegen irgendwas muss draußen möglich sein und das ist völlig richtig, also dass die FIFA das vorher nicht bedacht hat beziehungsweise nicht als Argument herangezogen hat, ist, sprich für die FIFA, Hauptsache dahingeben, weil da ist das Geld zu Hause, ja, und deswegen ist die WM doch gelandet.
Genau, und ich finde es auch, ich meine, wir kommen ja gleich noch zum Thema Arbeitsbedingungen, Menschenrechte und so weiter. Ich finde alleine dieses Wetterthema und dadurch, dass sie ja nicht von Beginn an gesagt haben, yo, wir machen es dann halt im Winter, gewöhnt euch schon mal dran. Dieses Thema alleine hätte eigentlich, also so für mich aus Fansicht oder hätte ich jetzt gedacht, ist der gesunde Menschenverstand schon stark genug, um zu sagen, da geben wir es nicht hin.
Ist ja dann noch so eine Dimension mehr zu dem, zu was es dann noch ein bisschen krasser als Russland macht.
Viel krasser, eben, genau.
Aber da sage ich halt, es müsste aber eine Möglichkeit geschaffen werden von der FIFA, dass eben auch andere Länder, die nicht vielleicht, ja, also oder andere Erdteile, sich auf eine WM bewerben können. Ja, und dann hätte man sowas in die Ausschreibung schon mit reinnehmen können, dass es durchaus möglich ist.
Wenn man
die
sie eh nach Katar gibt, hätte man gleich sagen können, dann machen wir es im Winter.
Richtig.
Theoretisch.
Also und das ist natürlich, da merke ich wieder, und das kriege ich oft zurückgespielt, gerade aus der arabischen Welt, sehr stark, ja, dass man sich da ein bisschen vernachlässigt fühlt und arrogant behandelt fühlt, gerade von uns Europäern oder von der westlichen Welt. Und das kann ich leider nachvollziehen.
Ja. Das mag so sein, dass wir mit unserer europäischen Überlegenheit, Arroganz natürlich einen besonders kritischen Blick auf dieses Turnier werfen.
Und es ist gut so, ja, das muss man kritisch hinterfragen, aber es gibt nicht nur Schlechtes.
Genau. Also man kann ja auch sagen, dass dieses Turnier, glaube ich, das am meisten kontrovers diskutierte WM-Turnier überhaupt ist.
Ja.
Wer weiß, ob das irgendwann nochmal getoppt werden kann. Das hängt wahrscheinlich jetzt wie in Russland davon ab, wie fällt am Ende das Fazit aus. Aber unser Eindruck ist auch, dass wir mit der WM in Katar auch eine Veranstaltung haben, die im Vorfeld schon sehr kommerzialisiert wird. Es gibt sehr prominente Markenbotschafter, Neymar, Guardiola, was natürlich auch sehr stark mit dem Staatssponsor zusammenhängt, Qatar Airways. Wie würdest du diese neue Qualität der Vorausbewerbung beurteilen?
Katar ist einfach ein sehr, sehr kleines Land, so groß wie Nordhessen, das erst, glaube ich, in den 40er Jahren.
Nicht mal so groß wie Hessen, sondern
Nordhessen.
Und das sagt der Südhesse.
Ja, richtig, ich rede, ja. Es gibt 300.000 Katari, glaube ich, und 2,7 Millionen Leute wohnen dort und 2,4 Millionen sind quasi Migranten.
Ja,
also es ist Wahnsinn. Es ist wirklich, es ist kein Land eigentlich, so blöd es klingt, also mal bös gesagt, sondern es ist einfach nur eine kleine Halbinsel dort, ja. Und hat in den 40er Jahren, glaube ich, Öl entdeckt, in den 70ern Erdgas und seitdem ist natürlich dort ein bisschen was anderes am Start. Ja. Aber das ist alles erst 30, 40 Jahre alt und dieses Land ist am Explodieren von dem, was sie kaufen die ganze Welt auf. Also sie haben ja Porsche, Banken, Louis Vuitton, also was auch immer, Harrods in London und da merkt man einfach, dass dieses Land natürlich extrem viel Reichtum hat und damit was machen will. Und das haben sie eben viel in Sport gesteckt, ja. Und es ist ein Land, das deswegen so großen Einfluss hat, Und warum eben Pep Guardiola oder wer auch immer sich natürlich dann schon auch berufen fühlen, dort als Testimonial aufzutreten, ist einfach nur die Geldsache. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Kann man sagen, ja, aber Guardiola braucht doch keine Kohle mehr. Naja, also wenn du für wenig Aufwand sehr viel Geld kriegst, überlegst du dir halt zweimal. Manche machen es aus moralischen Gründen nicht. Aber es ist einfach so, dass in Katar unfassbar viel Geld da ist. Also das größte bereinigte Bruttoinlandseinkommen der Welt. Ja, und das ist schon hart. Auch Katari arbeiten ja eigentlich nicht. Also die kriegen per Geburt, kriegen sie ein gewisses Geld auch vom Staat.
Auch ein Haus, glaube ich.
Haus.
Ja. Müssen keine Steuern zahlen.
Keine Steuern, Krankenhaus, medizinische Versorgung ist super perfekt, kostet nichts. Also es ist schon so, dass dieses Land einfach so viel Geld hat, ja, dass sie damit natürlich dann auch sehr umtriebig geworden sind.
Und was man auch schnell einwerfen muss, ich war dieses Jahr auch in Katar, in Doha, und man trifft auch eher selten wirklich Einheimische. Die meisten, die dort mit dir sprechen, sind wirklich zugezogen oder Gastarbeiter.
Was sehr schade ist.
Da bleiben, ja.
Total, weil ich hatte, als ich vor Ort war, mit einigen Katari zu tun, und man lernt das Land ja gar nicht so kennen auch, ja. Und die bleiben ja auch ein bisschen unter sich. Also gerade die Katari, das ist so eine eigene Enklave, die dann unter sich bleiben oder sich heiraten und dann eher so ein bisschen, ja, sich abkapseln, was schade ist. Also man kriegt von diesem katarischen Leben erstmal wenig mit. Das stimmt, das hatte ich auch die Erfahrung gemacht, ja.
Also Hans hat ja jetzt gerade schon von den Testimonials gesprochen, du ja auch, Guardiola, Neymar. Und dann ist ja der Fall, du bist ja auch als Reporter beim FC Bayern öfter an der Säbener Straße und bei den Spielen. Da prangt ja nun auch Qatar Airways als großer Sponsor auf dem Ärmel. Wie stehst du zu diesem Sponsoring?
Also gerade auf der Jahreshauptversammlung hat ja oder musste Karl-Heinz Rummenigge das mal wieder verteidigen und hat gesagt, naja, aber die Augen verschließen ist auch nicht das Richtige. Also alles ablehnen ist nicht das Richtige, sondern auch mit Leuten in Dialog zu treten, zu sprechen und vielleicht auch eine Geschäftsbeziehung eingehen, wäre der richtige Weg. Finde ich grundsätzlich nicht komplett falscher Ansatz, aber mir ist es eben zu wenig. Also wenn man natürlich eine Geschäftsbeziehung eingeht und viel Geld bekommt für ein kleines Sponsoring auf dem Ärmel beispielsweise, muss man aber auch den Einfluss nehmen auf den Businesspartner, eben auf Qatar Airways in dem Fall, oder ist ja alles in einer Holding, also alle Staatsinvestitionen sind ja in einer großen Holding vereint in Qatar, Einfluss nehmen und sagen, ja gut, aber wir würden das und das und das gerne mit euch ändern, auch vor Ort, ja, oder Einfluss nehmen auf Arbeiterrechte, auf vielleicht auch was im Fußball dann einfach tun auch, ja. Und da, glaube ich, sind die meisten oder viele, ich will das nicht zu generalisieren, aber nehmen das Geld, ja, versuchen sich so ein bisschen PR-technisch rauszuwenden aus der ganzen Nummer, aber verändern vor Ort eigentlich relativ wenig. Diejenigen, die was vor Ort verändern, sind dann eben Organisationen wie Amnesty International beispielsweise. Und da, finde ich, ziehen die meisten sich zu einfach aus der Affäre. Ja.
Ich finde es ganz interessant. Wir hatten bei Sky auch immer wieder mit Silvia Schenk gesprochen, die ja, ich glaube, bei Transparency International mit im Vorstand saß oder mit den Vorsitz hatte. Und die hatte auch gesagt, als der FC Bayern dieses Engagement eingegangen ist, die Augen nicht verschließen ist richtig, hinfahren ist richtig, aber dann kommt es halt drauf an, genau das, was du sagst, ja, etwas versuchen zumindest zu verändern. Und ich fand, Karl-Heinz Rummenigge hat nicht nur das gesagt, was du gesagt hast, wir können ja einfach mal ganz kurz reinhören in das Statement, was er da genau gesagt hat.
Seitdem Bayern München Partner von Katar ist, ist nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeitsrechte im positiven Sinne passiert. Der Dialog verbessert Dinge. Das Ignorieren oder Kritisieren hilft nicht, eine Situation zu verbessern oder zu verändern. Unsere Herrenmannschaft hat ja 7 Jahre, 8 Jahre lang jetzt dort immer ihre Wintervorbereitung gemacht. Und glauben Sie mir eins, das ist mehr wert als jede Kritik.
Also das ist ja das, was wir jetzt, oder was du auch gerade schon zitiert hast. Klar, es ist gut hinzugehen, weil dadurch ja allein schon mehr deutsche Journalisten dort sind und auch mehr Augenpaare auf Katar gerichtet sind. Ich fand das, was er am Anfang gesagt hat, dieses seitdem wir da sind, ist nachweislich mehr passiert, im positiven Sinne, finde ich halt so schwierig, weil nachweislich klingt so wissenschaftlich und empirisch.
Es klingt halt so, als wäre da eine Korrelation. Er sagt ja nicht, dass es so ist. Er sagt einfach nur, seitdem wir da sind, hat
so eine Kausalkette. Ne? Wir sind da, deswegen ist es jetzt besser.
Und das ist genau das Problem.
Es gab erst vor im August gab es erst große Streiks in Katar, wo Stadionbauarbeiter, sage ich jetzt mal, auf die Straße gegangen sind, sofern man das eben in Katar tun kann, weil sie, und das hat mich schon ein bisschen schockiert, weil ich wusste um die schlechten Arbeitsbedingungen dort, aber die haben dann gesagt, sie haben seit 6 seit 2013, also seit über 6 Jahren, nicht einen Tag Urlaub gehabt und seit 4 Monaten kein Gehalt bekommen. Ich meine, dass sie wenig Gehalt bekommen, kann man sich ungefähr vorstellen, und dann gar kein Gehalt zu bekommen, dann kommt noch das Kafala-System, also dass man den Pass abgeben muss. Ja, und das fand ich dann, deswegen hatte ich dich gefragt, wie du das auch so siehst, fand ich dann so schwierig. Ich meine, wenn man in Katar am Flughafen landet, du wirst sofort mit dem FC Bayern und Paris Saint-Germain quasi bombardiert, in Anführungsstrichen, überall siehst du Werbung. Da fehlt mir aber halt so ein bisschen so die, ja, gesellschaftliche Verantwortung oder so dieses Engagement. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, damit es auch für euch zu Hause konkret ist. Also wir reden über Reformmaßnahmen, die natürlich aufgrund dieses wachsenden internationalen Drucks dann irgendwann, man kann ja gar nicht sagen, verabschiedet wurden. Es waren quasi so Ansätze. Also das Kafala-System hast du angesprochen. Dann war irgendwann die Rede von einem Mindestlohn, den die Arbeiter vor Ort kriegen sollten. Und dann wurde, glaube ich, auch...
Den gibt es für WM-Baustellen mittlerweile.
Genau. Ja. Und dann wurde auch ein Gremium eingeführt. Also ich glaube, das ist so eine Art Streitschlichtung für Arbeitnehmer, die ihr Geld nicht bekommen. Und dann gibt es ja auch die Berichte, dass dann die Arbeitgeber einfach sagen, dann geht es auf eine andere Baustelle. Vielleicht werdet ihr dort bezahlt. Dass da also auch etwas Abhilfe geschaffen wird.
Also... Absolut. Also ganz kurz noch zu Bayern München. Diese Korrelation, glaube ich, gibt's nicht. Also dass wegen Bayern München es besser geworden ist, sehe ich nicht. Also ich wüsste nicht, welches Engagement von Bayern Katar so weit nach vorne gebracht hätte. Aber seitdem dort Sportevents stattfinden, seitdem die Welt nach Katar schaut, ja, also gerade jetzt eben seit 2010 hat sich schon sehr viel getan. Also in den letzten 9 Jahren hat sich so viel entwickelt wie vorher. Also Menschenrechte, Arbeitsrechte etc. nie zuvor. Trotzdem noch lange nicht weit genug. Es ist immer noch Scheiße.
Man muss ja sagen, da gibt es ja auch das Negativbeispiel mit Peking 2008. Da hatte man auch damals bei der Olympiade gedacht, ja gut, jetzt hat man mal da einen besseren Blick darauf. Man muss sagen, jetzt in den 11 Jahren seitdem, also zum Positiven gewandelt hat sich nicht. Aber da in Katar würdest du sagen, das hat schon was bewirkt.
Naja, man muss ins Detail reingehen. Also zum Beispiel alleine auf den WM-Baustellen, die Unterkünfte. Also man muss immer differenzieren. Und das zeigt schon allein das Problem für die Arbeiter, die auf WM-Baustellen arbeiten, hat sich einiges verbessert. Aber natürlich sind es nur die wenigsten, weil dort sind neue Unterkünfte, die auch dann PR-technisch natürlich schön gezeigt wurden. Den Mindestlohn gibt es. Das Kafala-System wurde noch nicht abgeschafft, aber es wurde abgemildert. Ja. Also deswegen merkt man schon, dass etwas passiert ist. Wir kommen, sagen wir mal, aus einem riesen Haufen Scheiße und jetzt ist der ein bisschen zusammengeschrumpft, ja. Aber trotzdem ist es noch nicht gut. Und da finde ich aber wieder, sollten wir nicht mit unserer westlichen Arroganz rangehen und sagen, ja, also was, ihr habt jetzt in 9 Jahren euer ganzes Staatssystem nicht geändert und alles, was da passiert, dieses Kafala-System. Also, dass man einen Bürgen haben muss, wenn man dort arbeitet, einen einheimischen Bürgen. Das gibt es schon zu der Beduinenzeit, ja. Also das gibt's schon immer. Und das ist dann einfach so impliziert in dieser ganzen Kultur, übrigens aus dem Grund, aus der Angst der Übervölkerung von anderen Nationen. Also die haben Angst, 300.000 Katari und 2,4 Millionen Ausländer, sagen wir mal so, ja, aber wenn die jetzt einen Aufstand machen, eine Revolution, also wir sind noch viel weniger und wir haben nur Angst vor denen so. Also das ist das, was vorherrscht. Ob das richtig ist, ob das gut ist, das mag ich nicht zu beurteilen, aber daher kommt das. Und deswegen tun sie sich so schwer, dieses Kafala-System abzuschaffen, weil sie damit natürlich die Arbeitnehmer, die kommen aus dem Ausland, extrem unter der Fuchtel haben. Ja. Was natürlich arbeitsrechtlich eine Katastrophe ist, menschenrechtlich eine Riesenkatastrophe. Trotzdem ist die Erklärung. Und so muss man jetzt Step by Step versuchen, einfach so ein Land und die ganze Kultur zu ändern. Und das geht nicht in kurzer Zeit, das geht nur über Jahre hinweg. Und das ist genau das Problem, was du sagst, Peking, genau. Was passiert 2023 nach der WM? Ist es dann so wie in Russland? Es hat sich nichts geändert oder kaum was geändert, wie in Peking, genauso ähnlich. Brasilien, also sind so viele Beispiele. Und das, befürchte ich, wird auch in Katar sein, dass letztendlich das Rad teilweise zurückgedreht wird oder wir keine großen Veränderungen haben.
Es macht immer so ein bisschen den Eindruck, so der Zirkus ist in der Stadt. Ne? Also da kommt man hin und dann gibt es überall bunte Fähnchen und plötzlich gibt es Alkohol nicht für alle, aber für einige zumindest. Habe ich jetzt gelesen, was meintest du, Hans? 12 Euro die Flasche?
Ja, 13 Euro das Glas.
Ja, 13 Euro das Glas, also Marc, freu dich schon mal.
Bayern Bier wird teuer.
Aber dann ist der Zirkus halt wieder weg in der nächsten Stadt. Und alles ist wieder wie vorher. Ja. Glaubst du denn, dass diese Verbesserungen dass das auf Druck der FIFA passiert ist oder dass man einfach selber gemerkt hat, ui, die gucken alle, jetzt müssen wir was ändern.
Ja, Druck der Öffentlichkeit. Druck von Fans, von der Öffentlichkeit, von Medien, von Investigativen, weil das ans Tageslicht kam. Und deswegen merkt dann die FIFA, das ist mein Eindruck, ohne die Beweise zu haben, sowohl die FIFA als auch das örtliche Komitee, das Supreme Committee, das ist der Veranstalter vor Ort, das Local Organization Committee, wir müssen jetzt schon ein bisschen auf die zugehen und was verändern und auch was vorzeigen. Und dann passiert das, aber eben nur auf Druck und nur so weit, wie sie müssen. Und das ist meine Hauptkritik, dass die FIFA oder auch die Öffentlichkeit noch viel mehr Einfluss nehmen muss, dass das schneller passiert und noch deutlicher passiert.
Genau, wir können ja mal hören, es gibt ein Statement von Sepp Blatter zu den Arbeitsbedingungen vor Ort in Katar und wie weit die FIFA sich dafür einsetzen sollte.
Was Arbeitsbedingungen in allen Ländern der Welt anbelangt, ist ganz sicher nicht eine Aufgabe oder eine Kontrollarbeit der FIFA. Das können wir nicht übernehmen.
Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz der Meinung von Herrn Blatter, dass man sagt, damit hat die FIFA nichts zu tun. Gibt es denn nicht Regularien, die man darüber hinaus berücksichtigen muss? Ein Weltklasseunternehmen wie Adidas lässt seine Bälle bekanntlich auch nicht in Deutschland produzieren, sondern in Pakistan, hat dort aber sehr, sehr klare Regularien, unter welchen Rahmenbedingungen die produziert werden müssen. Und deshalb kann ich nicht einsehen, dass eine FIFA, die tatsächlich alles reguliert, dann sagt, aber wie ihr es macht, das ist eigentlich eure Sache. Das finde ich nicht sehr konsequent.
Das ist ja im Endeffekt das, was Marc auch gerade gesagt hat, oder? Das war jetzt Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußballliga, der ja auch gesagt hat, so nach dem Motto, ihr könnt nicht das Ganze bestimmen und steuerfrei teilweise ja die Einnahmen da verbuchen, aber sagen, ach so, Arbeitsrecht, ja nee, dann macht ihr mal.
Aber interessanterweise, also Marc, du hast ja gerade gesagt, die Bauarbeiter bei den WM-Stadien, also könnte man jetzt ja eigentlich sagen, okay, genau das haben sie gemacht. Weil wenn Adidas bei diesem Vergleich in Pakistan sich direkt darum schert, wie sonst in Pakistan geht, Hauptsache bei ihrer Firma, bei ihren, wenn da die Fußbälle genäht werden, da läuft alles sauber. So könnte jetzt auch die FIFA ja sich hinstellen und sagen, wir haben dafür gesorgt, dass diese WM eine saubere WM ist. Unsere Stadien, war alles super. Und dann quasi der Klammertext, was sonst in Katar passiert, ist uns egal.
Stimmt, wobei man natürlich noch nicht so weit ist, dass bei den Arbeitern auf WM-Baustellen alles super ist. Es ist besser als vorher, wo es wirklich menschenunwürdig war. Das war fast Tierhaltung, also richtig, also das ist unfassbar. Ich habe auch solche Unterkünfte mal gesehen, da kann man nicht leben. Ja. Mhm. Aber die Unterkünfte sind besser geworden, Mindestlohn, das ist alles die richtige Richtung, nur nicht so weit, dass man sagen kann, alles super. Also so weit ist man eben noch nicht und das ist das Problem. Vor allem auch, und das sagt Christian Seifert ganz richtig, dass die FIFA eben dort diesen Druck nie ausgeübt hat und denen das eigentlich, so hat man das Gefühl gehabt, jahrelang egal war. Ja. Und wenn es darum geht, keine Ahnung, eine Marketingzone einzuführen ums Stadion, dass dann kein Pepsi, sondern nur Cola verkauft werden darf, etc., etc., Steuerfreiheit, Steuergesetze mussten geändert werden, also in Ländern, das ist kein Problem. Aber wenn es darum geht, dann eben sowas, ein Kafala-System abzuschaffen, ja, hätte man die WM, ihr kriegt die WM, liebe Katari, wenn ihr in den nächsten 5 Jahren das Kafala-System abschafft, ja, und das sind die Kriterien und die werden überprüft, sonst wird die WM entzogen, beispielsweise, jetzt mal ein bisschen profan, aber trotzdem so runtergebrochen, dann wäre das Kafala-System so gar nicht mehr da, bin ich mir sicher.
Was die Reformen angeht, aufgrund des internationalen Drucks, im Jahr 2013 gab es vor Ort einen sehr prominenten Beobachter und wenn es nach ihm gehen würde, dann hätte sich eigentlich in den letzten Jahren gar nichts verändert.
Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer.
Franz Beckenbauer mit einer sehr antiken Vorstellung von Sklaverei, Menschen in Ketten, vielleicht zu viel Gladiator im Flieger auf dem Weg dorthin gesehen.
Der Kaiser darf alle sagen, ja, also Entschuldigung. Ja. Nein, Wahnsinn, Wahnsinn.
Und das hat natürlich in der Öffentlichkeit noch mehr, also fand ich jedenfalls, das war 2013, meintest du, Hans? Mhm. 2013, das hat ja dieses Bild noch mehr irgendwie verfestigt, dass auch so der vielleicht dann doch blendbaren oder auch korrumpierbaren Fußballfunktionäre, die alles dafür tun wollen, dass dieses Turnier stattfindet. Und dann wird dann auch mal auf einem Auge vielleicht irgendwie nicht so genau hingeguckt.
Genau, ich musste gerade auch wieder an den Ton denken, Marc, als du gerade erzählt hast, du warst da, du hast ja gesehen, wie die Leute gehalten werden, unter welchen Arbeitsbedingungen, wie Tiere hast du gerade gesagt. Und da habe ich auch gerade gedacht, okay, man muss halt aber halt auch hinschauen, um das zu sehen. Und das hat Beckenbauer offenbar nicht gemacht. Oder er wurde da sehr genau irgendwo durchgeführt, damit er ja nicht irgendwie sowas zu Gesicht bekommt.
Ja, absolut, also die Aussage geht gar nicht, das sind wir uns ja alle einig, aber ich verstehe, was Franz Beckenbauer meint. Also wenn man nach Doha reist erst einmal und die Skyscraper sieht und alles ist rausgeputzt und man mit normalen Leuten erstmal auf der Straße oder im Shoppingcenter auf der Straße weniger, da findet wenig gesellschaftliches Leben statt, aber im Shoppingcenter redet, dann ist erstmal alles, der erste Eindruck ist, ja, ist doch alles okay so, ne? Deswegen, ich verstehe schon durchaus diesen Grundgedanken, nur aber die Wahrheit
der,
liegt
aber in der
tiefer.
Innenstadt werden ja auch nicht die Stadien gebaut, die werden ja drumherum gebaut und also als ich jetzt vor Ort war, klar ist das erstmal alles sehr schön anzusehen in Doha. Die Menschen sind wirklich sehr gastfreundlich, wobei auch manchmal der Eindruck aufkommt, dass der ein oder andere auch so ein bisschen aufpasst, was er auch sagt. Das hast du ja auch schon angedeutet.
Ja.
Aber sobald du dich ins Auto setzt und rausfährst in die Wüste, dann siehst du vermummte Menschen auf Baustellen. Sieht sehr strukturlos aus. Menschen sitzen einfach am Straßenrand, versuchen den letzten Schattenplatz zu ergattern. Und ich weiß eben auch, dass viele in diesen Schlaflagern dann auch also übernachten müssen, dann auf die Baustellen gekarrt werden. Ich glaube, das ist ja das, was wir auch die ganze Zeit hier versuchen herauszufiltern, dass so dieses... Ja, ich habe eben das antike Sklavenbild mal bedient, wo wirklich noch im alten Rom oder im alten Athen Sklaven über die Straße geschleift wurden, dass einfach sehr vieles im Hintergrund stattfindet. Und die Kataris das eben schon auch auf eine gewisse Weise geschafft haben, so diese Fassade aufrechtzuerhalten.
Es hört sich so ein bisschen an für mich, also ich war ja noch nicht da, ihr beide wart schon da, Hans und Marc. Es hört sich für mich so ein bisschen so an, wie als wäre das so ein Disney World, wo du hinkommst und du weißt oder vermutest, ja okay, irgendwo hier im Hintergrund, ist bei Disney World der Ingenieur, der da irgendwie arbeitet, da ist es dann der Gastarbeiter aus Nepal, der irgendwie noch an dem Stadion irgendwie die letzte Schraube versucht reinzudrücken oder so. Ist denn das dann auch vermutlich die Erfahrung, die dann viele Fans haben werden, wenn sie da hingehen, dass es für sie alles super ist, alles glänzt, alles schön, aber bitte fahr bloß nicht raus, so wie Hans, wie du es gerade erzählt hast, fahr bloß nicht raus irgendwie 5 Kilometer weg vom Stadion, weil dann sieht alles wieder grau aus.
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie in Russland oder auch Brasilien. Also hier können wir die meisten auch Länder nehmen, ne? Also wo dann auch Favelas natürlich erstmal wegkartoniert wurden und oder auch das Stadion direkt daneben gebaut wurde, neben Favelas. Oder wie gesagt, in Russland, wo Demonstrationen natürlich gar nicht, also es wurde ja sogar eingeschränktes Rechte für die Bürger während der WM und Versammlungsfreiheit und sowas, die ja schon eingeschränkt ist, wurde nochmal eingeschränkt. Ja, also Ausnahmezustand in Russland. Also währenddessen wird es genau das sein, bin ich mir sicher. Es wird Disneyland sein. Ich finde einfach, man muss sich viel mit dem Land auseinandersetzen. Das finde ich immer, das ist unsere Pflicht und erst recht von uns Journalisten. Ich war auch in Nepal und bin dann von Nepal zurückgeflogen mit lauter Nepali, die nach Doha geflogen sind, um dort dann zu arbeiten. Die zum ersten Mal geflogen sind, alle ganz aufgeregt. Und ich habe eingecheckt, Economy natürlich, ja, bei Qatar Airways. Und dann am Schalter sagt mir der Herr, ja, wir haben sie abgegradet. Ich so, ja, okay, alles klar, wunderbar. Warum denn? Oder es geht ja nicht, ne? Sie können ja nicht Economy fliegen. Economy. Ich so, wieso denn? Ja, da sind ja die ganzen Nepali. Ich so, bitte wie? Ja, aber das ist ja Ganze, das können sie ja nicht mit denen fliegen, so, ne? Und da habe ich natürlich dann 2, 3 Nachfragen gestellt und dann sofort so meine einige moralische Vorstellung, bitte was? Also ihr habt mich jetzt abgegradet, weil ihr mich zumuten wollt mit nepalischen Bürgern, die dann in Katar arbeiten. Und das meine ich gar nicht böse, weil, und das will ich auch gar nicht, weil wir werten ja immer schnell ab. Das ist ein Mindset, ja? Und der Mindset ist einfach, dass die Arbeiter dort vor Ort aus anderen Nationen nicht so viel wert sind, wie beispielsweise die Einheimischen. Und dieses Menschenbild, das gibt's ja durchaus auch in anderen Nationen, ja, und das gab es auch mal in Deutschland, ja, deswegen, das ist zwar Gott sei Dank lange her, aber ich finde, man merkt einfach, dass dort die Entwicklung auch von so einem Mindset, ja, also, dass ein nepalischer Mensch nicht so viel wert ist wie ein Einheimischer oder wie aus anderen Nationen, das ist einfach oft noch verbreitet und aus diesem Selbstverständnis heraus, wenn man so aufgewachsen ist, so sozialisiert, handelt man dann eben auch und alleine jemand am Check-in, der mir eben diese Upgrade aus der Economy in die Business Class anbietet. Die ich hab's Frage nicht gemacht, natürlich. Ich bin Eco geflogen, ist doch klar. Das war spannend, das war super. Die Jungs waren, ich war das Star in diesem Ding, der einzige mit hellerer Haut und nur nepalische Jungs. Das war ein Happening. Die waren alle nervös, ja, weil sie erstmal geflogen sind.
Aber
war
die Frage cool. Ist halt, ob man dieses Mindset verändern kann. Also ich meine, Karl-Heinz Rummenigge, also man könnte es ja auch als FC Bayern vielleicht irgendwie, wenn man, keine Ahnung, jetzt mal ganz plump, ich bin jetzt kein Marketing-Manager, aber man könnte sagen, komm her, der FC Bayern spielt, was weiß ich, macht ein kleines Trainingsspielchen gegen eine Bauarbeiterauswahl oder so. Vielleicht ist das jetzt sehr, sehr plump. Nee. Aber irgendwie, du musst ja probieren, also weil ich finde es total interessant, dass du sagst, das ist, also man darf es gar nicht so sehr verurteilen, weil die kennen es ja teilweise nicht anders, weil das Mindset halt so ist. Aber auch wenn man nicht alles aus westlicher Brille oder mit der westlichen Brille sehen darf, das ist ja jetzt kein allzu gesundes Mindset. Also
absolut.
Könnte man es ja. Die Frage ist halt aber, wie kann man es verändern? Weil zur WM, naja, ich meine, nicht jeder kann sich aus Deutschland dann die Flüge und die Tickets und so weiter leisten. Das heißt, da kommen dann ja auch eher die westlichen Jungs, also da fliegen wir dann nach Katar und gucken uns ein Fußballspiel an. Wir werden ja von den Katari in dem Moment ja auch wieder behandelt wie Bürger erster Klasse sozusagen. Mhm. Also da lernen sie ja auch nicht die Ausländer kennen, die sie eigentlich für nicht ganz so wertig halten. Deswegen stelle ich mir das sehr schwer vor, dieses Mindset da zu verändern.
Das geht nur über die Zeit, glaube ich. Und das merkt man also alleine. Ich finde den Ansatz völlig richtig, um ehrlich zu sein. Das ist genau das, was wir vorhin hatten. Bayern München könnte vor Ort noch mehr machen. Ja? Oder eben auch Frauen im Stadion etc. Man spielt nur, wenn das komplett ausgeglichen ist. Ja? Also sind lauter so Dinge, wo man dann schon Einfluss nehmen kann. Die Frage ist nur, ist das immer nachhaltig? Mhm. Ja? Aber ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist und es braucht Zeit. Und das ist so ein bisschen immer das, was ich gerne anführe in der Argumentation, wenn wir wieder über Europa sprechen. Ich meine, in der Schweiz gibt es, glaube ich, Frauenwahlrecht seit den 70ern. Mhm. In Deutschland ist erst vor 2 Jahren die Vorstrafen von Homosexuellen aus dem Vorstrafenregister gekillt worden. Musst du mal reinfahren. Also es war ja auch bis in die 80er oder sowas sogar das Gesetz noch, was nicht mehr ausgeführt wurde. Aber wir sind 20, 30 Jahre in unserer Entwicklung, Gott sei Dank, freiheitlicher, demokratischer, sind offener und das ist toll, ja. Aber man muss eben auch den Druck ausüben, aber auch anderen Nationen und Ländern Zeit geben und Kulturen sich da auch hoffentlich weiterzuentwickeln. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal über die internationale Wahrnehmung sprechen und das jetzt auch mal mit den beiden letzten WM-Endrunden in Verbindung setzen mit Katar, also in Brasilien, du hast eben schon erzählt, auch dort gab es sehr viel Diskussion im Vorfeld, die Armut in den Favelas, die dann teilweise von den Stadtbehörden einfach weggekarrt wurden. Und heute spricht jeder über den Regenwald, wenn er auf Brasilien angesprochen wird. Aber das Thema Armut ist eigentlich mit dem Ende der WM, vor allem auch mit dem deutschen Erfolg, eigentlich nicht mehr auf der Tagesordnung gewesen. In Russland, darüber haben wir heute gesprochen, wurde sehr viel im Vorfeld an Kritik geäußert und auch an Bedenken. Und jetzt gibt es Leute, die von einem der besten WM-Turniere überhaupt sprechen. Aus deutscher Sicht.
Wer Infantino meinst du, ja?
Ja. Aus deutscher Sicht war es ein historisches Debakel. Aber auch das bleibt hängen. Und keiner spricht mehr über die Diskriminierung, zumindest in Verbindung mit der Weltmeisterschaft. Jetzt sind wir in Katar und wir sprechen darüber, dass gewisse Dinge einhergehen mit einer großen WM. Nun haben wir aber den Umstand, dass wir in einem, also aus europäischer, deutscher Sicht in den Wintermonaten sind. Mhm. Und wir sind in einer Situation, dass wir zum ersten Mal ein WM-Turnier auf der arabischen oder in einem arabischen Land haben und sich so mancher im Vorfeld die Frage stellt, also gerade in Katar sind Volkssportarten Nummer 1 Kamelrennen und ich glaube Falkenrennen. Mhm. Wie ist das jetzt mit der Fußballkultur vor Ort gegeben? Klar, die FIFA hat die Mission, den Fußball zu entwickeln und auch in Länder zu transportieren, die dem Fußball eher fremd sind. Aber glaubst du, dass wir am Ende vielleicht eine Erkenntnis haben werden, ähnlich wie bei der Leichtathletik-WM, dass die Leute sagen, da kam nicht so wirklich Stimmung auf, leere Stadien. Jetzt reden wir weiter über die Umstände in diesem Land und es wird nicht verdrängt wie bei Brasilien und Russland zuvor.
Also zu Punkten, die du gesagt hast, ja, also Kamelrennen oder auch Pferderennen übrigens, also natürlich auch Pferdezucht etc. ist dort sehr, sehr prominent. Aber, und das Problem ist nicht, dass die Katari keine Fußballfreaks sind und keine Fußballfans sind. Das sind sie. Das habe ich mehrfach auch schon erlebt. Und sie sind generell Sportfreaks. Auch ein Grund, warum man sich so sehr auf diesen Sport eingeschossen hat in Katar. Denn man ist ja nicht nur im Fußballbereich, sondern du hast gleichzeitig angesprochen, Hans. Also das Ding ist, die sind haben keine Stadionkultur. Die haben die gehen nicht ins Stadion. Also ich war einmal eingeladen von einem katarischen Funktionär und da habe ich mitgenommen, erst in seine Villa und dann von seinem Bruder. Und die haben so ein riesen Sportzimmer, wo sie halt also es ist wie bei uns in einer Wettstube, wo dann 10 Screens sind und da schauen die den Sport hoch und runter und lieben.
Klimatisiert
es.
Wahrscheinlich.
Natürlich klimatisiert, ja. Und die haben ja Be In Sports, ist ja der lokale Sportsender. Die haben, glaube ich, 8 oder 9 oder 10 Channels, die, also wirklich so, wo die alles hoch und runter 24/7 übertragen. Also die haben eine extreme, die sind Sportfreaks, aber sie gehen nicht ins Stadion, weil sie es nicht kennen, weil sie es noch nie hatten, weil sie natürlich auch wenig Events früher dort letztendlich, die besuchenswert waren, sind auch jetzt die katarische Fußballliga, sorry, da muss man nicht hingehen. Ne? Und vor allem auch, weil es eben nur so wenige Katari gibt. Und es gibt ganz viele Gastarbeiter, die haben nicht das Geld, die können sich das nicht leisten. Es gibt ein paar Experts natürlich, aber die gehen dann auch nicht zu in die katarische in die Stars League, sondern die wollen dann auch lieber Premier League oder Bundesliga schauen. Ja? Und das ist das Problem. Also Sportfreaks sind die schon.
Glaubst du denn, dass wir trotzdem ähnliche Bilder sehen werden wie bei der Handball-WM zum Beispiel? Also man muss ja auch immer wieder sagen, Katar hat ja schon sehr viele Großveranstaltungen ausgerichtet. Mhm. Jetzt die jüngste Leichtathletik-WM, wo teilweise 600 Zuschauer auf den Rängen saßen beim 100-Meter-Finale. Das Prestige-Ding, glaube ich, im Bereich Leichtathletik. Ja. Glaubst du, dass wir bei den Eröffnungsspielen ja einfach eine geringe Zuschauerzahl haben werden?
Also mich hat die Leichtathletik-WM sehr gewundert. Mhm. Warum? Nicht, dass keiner ins Stadion will, das war mir klar, aber dass die Katari es nicht hinbekommen haben, Disneyland zu bauen und dort die Leute hinzukarren. Ja, also normalerweise sind die dann so organisiert, dass sie dann, wenn sie die Leute einfliegen oder wie auch immer, mhm. klar hast du dann vielleicht die negative PR. Katar kauft 20.000 Fans so und da und da ein, mhm. aber du hast zumindest volle Stadien. Das hat mich gewundert, dass letztendlich dort Katar das nicht gemacht hat. Deswegen glaube ich aber, aus diesem Learning heraus, sowohl bei Handball, wo ja viel nicht glatt gelaufen ist, als auch dann eben bei Leichtathletik, dass man eben das jetzt besser macht bei der Fußball-WM. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadien so leer sind im Verhältnis wie jetzt bei der Leichtathletik-WM. Einfach, aber organisiert. Nicht, weil das die Fans sind und nicht, weil es die Einheimischen sind, sondern weil sie es organisieren, dass man dann auch Fans theoretisch einkauft.
Du hast ja gerade eben schon gesagt, 300.000 Katari, also muss man ja dann auch sehen, das sind insgesamt halb so viel, wie jetzt zum Beispiel Stuttgart hat. Also damit dann irgendwie so eine WM oder so eine WM zu bevölkern, zu befüllen, stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor. Also das ist unabhängig von den Negativschlagzeilen, die es dann eben haben könnte. Bei der Handball-WM gab es dann, dass sie dann von einem spanischen Handballverein haben sich quasi die Ultras eingeflogen und sowas machen lassen oder halt dann wirklich einfach Plaköre reingesetzt. Es ist auch schon schwer. Also ich kann mir da auch vorstellen, du hast gerade eben schon gesagt, dass sie dann alles unternehmen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sie dann auch einfach sagen werden, okay, bei der WM 2022 so Themen, sie haben ihre eigene Fluggesellschaft. Wir bieten euch quasi die Tickets mehr oder die Flugtickets mehr oder weniger kostenlos an. Ja. Hier, liebe deutsche Fans, kommt bitte alle hier runter, dass sie da alles Economy, in Bewegung setzen werden.
Sorry? Das ist ja Economy-Tickets für umsonst.
Vielleicht, ja. Aber das Ding ist genau, und man hätte so viel lösen können, durch genau eine Änderung hätte man die WM nicht nur nach Katar vergeben, sondern hätte man eine gemeinschaftliche WM der arabischen Halbinsel mit Saudi-Arabien, hätte mit UAE, mit Bahrain, mit Kuwait oder sowas, dann hätte man schon ganz andere Länder. Saudi-Arabien, sind wir ehrlich, sorry, also wie oft waren die bei der WM dabei? Sehr häufig. Also die haben durchaus eine Fußballkultur. Ja? Also Saudi-Arabien, größeres Land, klar, aber für den asiatischen Verband ist das ein Team, was durchaus auch stark war. Und deswegen, das hätte viel gelöst, sowohl geopolitisch, ja, nämlich so eine Region, wo so viel Dynamit da ist. Katar ist komplett momentan isoliert. Also die sind richtig verfeindet mit Saudi-Arabien. Dann hätte dort Feinde vielleicht ein Stück weit gezwungen, mehr zusammenzuarbeiten. Ja. Und man hätte einfach viel mehr Leute gehabt, die auch ins Stadion wollen. Man hätte nicht so viel Stadien, nämlich 10 Stück auf einem Haufen. Ja. In Nordhessen 10 Fußball Stadien, ja, sondern man hätte wirklich dann auch in verschiedenen Städten und man hätte trotzdem aber auch diese arabische Kultur zeigen können, ja, und die ist sehr vielfältig und auch besonders und deswegen, das wäre die Lösung gewesen, aber das wollte Katar natürlich nicht, die hatten überhaupt keinen Bock drauf, weil sie sich gegenseitig nicht mögen, um es mal vorsichtig auszudrücken, zum Beispiel mit den Saudis und deswegen ist es dazu gekommen, aber man hätte den Einfluss nehmen können und da sind wir wieder bei der FIFA. FIFA hätte auch da die Macht gehabt zu sagen, na, wenn ihr wollt, liebe Katari, macht es gemeinsam mit UAE, also Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain oder Kuwait oder was auch immer und schon wäre es ein anderer Schnack gewesen.
Ich bin mal gespannt, wie die Stimmung auf den Rängen oder in den Straßen sein wird, wenn dann wirklich Länder sich qualifizieren und dabei sind, mit denen Katar ja verfeindet ist. Also das könnte interessant werden, weil wir hatten das ja schon mal, wann war das, 98, 2002, wo USA gegen Iran gespielt hat. Mhm. Das war ja dann auch sehr, sehr politisch und sehr viel Zündstoff potenziell. Das könnte ja jetzt genauso passieren.
Also kann passieren. Ich glaube natürlich, weil die Sicherheitsmechanismen dort in Katar sind ja ähnlich wie in Russland. Also sehr viel auch Polizei, Militär, Geheimdienstpräsenz, habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Ja, also deswegen absolut richtig. Das ist auch ein Pulverfass. Aber diese Region an sich ist ja momentan, ich glaube seit 2 Jahren ist Katar isoliert von Saudi-Arabien auch. Also da wird nicht gesprochen. Das ist wirklich komplett.
Stimmt,
also,
zu den Asien Spielen durften ja keine katarischen Fans, wenn es so es sie denn gibt, anreisen. Nicht mal katarische Journalisten durften einreisen. Aber sie haben das Ding trotzdem
gewonnen.
Ja, genau. Katar hat ohne Fans, ohne Journalisten sich diesen Cup geholt.
Sie machen ohnehin sehr viel. Sie waren auch eines der 2 Gastländer bei der Copa America, deren südamerikanischen
sehr einleuchtend ist, sehr einleuchtend, dass Katar das Ding mit organisiert.
Ja klar, aber trotzdem ist es, also man sieht ja den sportlichen Ehrgeiz auf der einen und den organisatorischen auf der anderen Seite.
Ja. Ja. Also das machen sie sehr gut. Also ich war schon oft beim Komitee und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe viele Kritikpunkte an Katar und es sind auch schon einige rausgekommen, aber das ganze Organisationskomitee und die Jungs, die da am Ruder sind, das sind alle, die, dadurch durch dieses viele Geld, sind die alle multinational aufgewachsen, haben an den besten Unis studiert, sind jetzt so Mitte 30 bis Mitte 40, das ist diese erste Leader-Generation in Katar, jetzt haben sie einen neuen Emir, der Sohn hat übernommen, der ist glaube ich auch erst 37, 38 und da merkt man, dass der sehr viel Know-how, Bildung da ist und die machen das schon gut, inhaltlich, ja, aber manche Werte, ja, manche auch wirklich Gesetze und wie umgegangen wird zwischenmenschlich, das ist natürlich teilweise immer noch sinnflutartig.
Ja. Rein sportlich holen sie sich ja auch jetzt immer mehr Know-how rein. Ja. Ich habe jetzt nochmal vorhin nachgeguckt, kein Katari ist Trainer in der ersten Liga, sondern es sind alles Spanier, Portugiesen, übrigens auch der isländische Trainer, der ja bei dem großen Wunder Island bis ins, was, EM-Viertelfinale gebracht hat.
Ich weiß gar nicht,
ich glaube, Ich glaube, es war das Viertelfinale. Der ist jetzt auch Trainer in der ersten katarischen Liga. Übrigens, Pierre-Michel Lasogga spielt auch in der Liga. Habe ich heute erst gesehen. Fand ich sehr skurril. Konnte ich mich nicht mehr daran erinnern.
Hat er nicht mal nach China gepackt oder was?
auf halber Strecke geblieben.
Ich glaube, für China ist er zu groß.
Ja. Ich glaube, das Wetter war einfach zu gut. Nein, aber sie holen sich ja dadurch Know-how. Dann haben sie ja vor ein paar Jahren in den belgischen Club gekauft, der ja an der deutschen Grenze ist, Eupen. Dort werden immer wieder junge katarische Talente hingeschickt und geparkt bzw. ausgebildet. Weil, ich meine, wir haben es 2-2 gesehen bei Südkorea und Japan und auch jetzt in Russland, wenn der Gastgeber erfolgreich ist oder zumindest mitreißenden Fußball spielt, kann das natürlich, das ist ja auch ein Imagegewinn. Also Südkorea, man kann sich noch erinnern an diese ganzen, ich glaube Red Dragons wurden die Fans genannt, alle in Rot gekleidet und schöne Gesänge gehabt. Russland hat auch sehr, sehr erfrischend gespielt, genau. Das bringt natürlich auch nochmal einen Boost. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Katar fängt zu weit unten an sozusagen. Aber wer weiß, was da noch mit Know-how von außen passiert.
Wobei Asienmeisterschaft, da waren sie im Halbfinale.
Genau. Also sie sind jetzt in ihrer Region sind sie schon mal ganz gut.
Das ist ja schon krass. Also von nichts auf Halbfinale.
Habe ich gerade gesagt, dass sie das Ding gewonnen haben?
Ich dachte auch, dass sie das Ding gewonnen haben.
War das die Asienmeisterschaft?
Ich dachte auch,
ich dachte, das wäre dieser Golfcup, den sie gewonnen
haben. Ja, ich glaube, Golfcup gewonnen und Asienmeisterschaft im Halbfinale raus. Okay. Aber bin mir auch nicht 100%
sicher. Faktencheck.
Ein Faktencheck, den wir nachher noch machen.
Wir sind ja Journalisten.
Ja, aber auch das ist eine gute Überleitung, denn Marc, aus journalistischer Berichterstattersicht vor Ort, wie würde für dich die perfekte Berichterstattung aussehen? Also auf der einen Seite, man darf nicht unkritisch sein, man muss auch über die Zustände im Land berichten, hinter die Fassade schauen, auf der anderen Seite das Sportliche nicht außer Acht lassen und natürlich auch diesen Missionsgedanken, den die FIFA und natürlich auch die Katari selbst haben. Wie würdest du sagen, kann man da den richtigen Nerv treffen?
Es ist, um ehrlich zu sein, während dieser Weltmeisterschaft, das habe ich in Russland auch gemerkt, extrem schwer, wirklich so diese investigativen Geschichten, die das aufdecken, das wahre Gesicht des Landes, weil es ist rausgeputzt, es ist dann eben das Disneyland. Und deswegen glaube ich, während der WM kann das auch gar nicht so die intensive Aufgabe sein, vor allem, weil, sind wir ehrlich, da sind wir alle stoked ein bisschen, ne? Alle haben Bock auf die WM, haben Spaß am Fußball und deswegen ist die Zeit davor, nämlich jetzt auch, und das ist ja bei Katar eigentlich so wie nirgends zuvor, das eigentlich seit 9 Jahren recherchiert, aufgedeckt wird und in die Arbeiterlager gegangen wird und das gezeigt wird, ja, oder eben auch danach, ja. Und da sind wir wieder, das hast du auch vorhin angesprochen, Hans, so ein bisschen so auch unsere eigene Doppelmoral. Wir sprechen jetzt nicht mehr über die Favelas in Brasilien, wir sprechen jetzt nicht mehr über Russland und die schwulen Rechte, ja, sondern wir reden jetzt über Katar und was passiert dann in 2023, und da sind wir auch schnell wieder, ach, jetzt interessiert es uns eigentlich auch gar nicht mehr so, ja, die Öffentlichkeit. Da fangen wir bei Medien an, weil wir nicht mehr so drüber berichten, aber auch die Konsumenten sind auch nicht mehr so hungrig danach, weil wir uns nicht mehr so echauffieren können, weil es nicht mehr so das Thema ist, ja. Und da merkt man, dass schon was Wahres dran ist, wenn man sagt, gar nicht dorthin zu gehen, ja, mit einem Turnier oder mit was auch immer, ist auch nicht richtig, weil jetzt schaut man dorthin, ja. Also der Dialog oder der Austausch ist immer wichtig, und als Journalist, glaube ich, ist wichtig, vorher auch genau diesen Eindruck von einem Land zu kriegen, in allen Facetten, auch nicht vorzuverurteilen. Das machen wir sehr, sehr schnell, aber immer kritisch hinschauen. Während des Turniers, da geht's ums 3-0 im WM-Finale von Deutschland in Doha, ja.
So manche hat ja auch, also Reinhard Grindel in Person, ich glaube 2017, sogar auch diesen
war das noch gleich?
Also der ehemalige DFB-Präsident hat...
Mal wieder auch, ein ehemaliger.
Ja, hat diesen Anschluss gegeben, wenn die internationale Gemeinschaft sich auf einen Nenner bringt, dann könnte man noch über einen Boykott nachdenken. Du hast gerade gesagt, es wäre falsch, nicht hinzufahren. Aber ist das ein Szenario auch für die Zukunft, was andere Großveranstaltungen angeht, wenn wir einen noch, sagen wir mal, extremeren Grad an Bedingungen vor Ort hätten?
Boykott, also ich meinte eben nicht das Turnier dahin zu vergeben, aber Boykott ist ähnlich, also das meinte ich eben mit nicht hingeben, aber ich glaube, ein Boykott ist ähnlich wie ein Turnier nicht dorthin zu vergeben, ist die falsche Richtung, also weil letztendlich, Boykott, sind wir ehrlich, was brecht es, ja, also es bricht eine Eskalation auch, das Land würde sich nicht verstanden fühlen, ja, alle Fans wären traurig, ja, der wirtschaftliche Schaden, den brauchen wir gar nicht jetzt beziffern, okay, aber den können wir mal außen vor lassen. Und es gäbe für mich nur Verlierer. Also bei einem Boykott gäbe es nur Verlierer. Und deswegen ist für mich der Schlüssel zu sagen, okay, ja, aber eben mit klaren Bedingungen. Ja, und deswegen, da dreht sich zwar, haben wir jetzt schon oft gesagt, aber genau diese Macht zu nutzen, um eben diese Veränderungen dort zu haben und aber auch, dass sie nachhaltig bleiben. Und der Trick ist, und da sind wir über Mindset, dass dadurch auch, wenn man jetzt so lange ist, stellen wir uns vor, 2010 wurde die WM vergeben, bis der Nachhall, dann sind wir bei 2025, das sind 15 Jahre, wo man Einfluss nehmen kann auf ein Land, ja, wie es sich verändert. Und in 15 Jahren, glaube ich, kann man schon auch einiges im Mindset eines Landes oder auch von Generationen verändern.
Glaubst du, der DFB, du kennst den DFB so gut wie zumindest keiner von uns anderen hier? Nein, Quatsch. Du bist ja schon lang genug dabei. Glaubst du, der DFB wird sich trauen, vor Ort auch nur irgendwelche Aktionen zu starten, also auf möglicherweise Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen oder irgendwie Einfluss zu nehmen oder die anzusprechen?
Also ich glaube, der DFB ist schon von den Verbänden durchaus ein kritischer Verband, gemeinsam mit den Engländern. Also das kann man sich schon auf die Fahne schreiben. FA und DFB sind immer ganz weit vorne. Unter anderem deswegen war auch Reinhard Grindel sehr, sehr unbeliebt bei der FIFA. Ja. Also woanders auch unbeliebt, aber sagen wir mal deswegen bei der FIFA unbeliebt. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass der DFB schon auch den Grat trifft. Ja? Also man darf sich auch eigene Beziehungen nicht kaputt machen. Und sind wir ehrlich, also bei Katar ist ja auch dieses fast schon perverse Verhältnis, dass Katar eben auch Einfluss auf ganze Staaten hat. Also auch die Bundesregierung hofiert ja jetzt. Trump hat letztens wieder den Emir empfangen, nachdem man auch vor 2 Jahren mit ihm gebrochen ist. Jetzt wurde riesig hofiert mit dem Staatsbesuch, weil einfach der Einfluss von Katar auch als Land so groß ist wegen
des Geldes. Das finde ich übrigens pervers, dass dann Politiker oft sagen, Sportler müssen mal klare Kante zeigen und ein Zeichen setzen, auch mal politisch werden, wenn die Politiker selber, die eigentlich politisch sein sollten, aber eben, ich nenne es jetzt mal, solche Länder hofieren oder Waffen hinschicken oder. Also das finde ich dann halt, klar, jeder bejubelt beispielsweise Leon Goretzka, wenn er irgendein politisches Statement bringt, weil man sagt, ja, endlich sagt's mal einer. Ja, es liegt aber auch daran, weil man natürlich auch von einigen Politikern vielleicht sich mehr erwartet hätte.
Stimmt, und es gibt wenige Funktionäre, auch beim DFB gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die ich erlebt habe, wenige Funktionäre, die aus Überzeugung Dinge ansprechen, unangenehm sind, auch deswegen durchaus auch mal kritisch gesehen werden. Und das, da wünsche ich mir auch mehr, muss ich ganz ehrlich sein. Aber es ist nicht immer einfach. Es ist eben auch das hohe Feld der Politik und der Diplomatie. Ja, und der DFB wollte jetzt auch gerade ein Turnier, hat ein Turnier bekommen, auch wenn es in Europa war. Aber da merkt man, dass man auch in Abhängigkeiten ist. Ja.
Wir haben jetzt über Herrn Grindel schon gesprochen. Wir sprechen mal über einen seiner Vorgänger, denn der hat auch ein ganz interessantes Statement zu Katar abgegeben.
Ich habe immer klar gesagt, dass Katar ein Krebsgeschwür des Weltfußballs ist. Mit dieser Entscheidung hat alles begonnen.
Das war Dr. Theo Zwanziger. 2014 hat er das gesagt. Da hatten wir bei Sky eine, ich glaube, Themenwoche Katar, wo in dem Rahmen warst du ja auch unterwegs in Nepal und eben Katar, und da hat er von einem Krebsgeschwür gesprochen.
Ja.
Kannst du jetzt vielleicht sagen, welche Rolle denn der DFB damals bei diesem ganzen Vergabeszenario rund um Katar eingenommen hat?
Ganz kurz noch zu der Aussage. Danach habe wirklich tagelang mein Telefon geklingelt aus Katar. Das hat in Katar so eine Welle losgetreten.
Das war Krebsgeschwür ist natürlich auch.
Das ist so nicht.
Das sitzt.
Nein, aber da sind wir ehrlich, das geht auch nicht. Ja, also du kannst natürlich kritisieren, aber, und ich schätze Dr. Theo Zwanziger für damals seine sehr, sehr kritischen Ansätze, aber ich habe zu spüren bekommen, und das verstehe ich auch, ja, die ganze Nation, das ganze Land war einfach persönlich verletzt, ja, und getroffen. Und welche Reaktion hat es gegeben? Zwanziger ist ein Arschloch. Ja, und nicht, oh, gute Kritik von ihm, die müssen wir mal annehmen, sollen wir drüber nachdenken und vielleicht was verändern, sondern was will der überhaupt? Jetzt gehen wir gegen ihn vor. Und das ist auch passiert in den Kulissen. Also da wurde Extrempolitik gegen Zwanziger gemacht danach. Also ich als Journalist wurde da eben auch involviert, deswegen habe ich das mitbekommen und das war schon extrem.
Ist denn Zwanziger jemand, der dann, ich meine 2014, das war 4 Jahre nach der Vergabe, der dann hinterher sowas so nach dem Motto, ha, habe ich euch doch immer gesagt? Oder war Theo Zwanziger und der DFB damals schon bei der Vergabe eher kritisch?
Nee, damals bei der Vergabe nicht unbedingt.
Aber und das finde ich dann zum Beispiel wieder so, das ist dieses Recency-Bias, nennt man das ja im Englischen, so das, was jetzt zuletzt ist, das beeinflusst einen am meisten, weil das kann jeder. Also jeder von uns kann hier sitzen und sagen, ja, das mit Russland war ja ganz okay und das mit Katar so und so. Also das ist dann auch link und das ist sehr politisch.
Total. Also man muss fairerweise sagen, Franz Beckenbauer war ja zu dem Zeitpunkt 2010 noch am Ruder und hat abgestimmt auch für den DFB. Und deswegen war natürlich diese nationale Politik damals eben mit Zwanziger als Präsident und mit Beckenbauer dann eben als Abgeordneter bei FIFA und UEFA sehr, sehr getrennt. Ja. Aber der DFB hat sich in der Vergabe 2010 definitiv nicht mit Ruhm bekleckert.
Okay. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz nachfragen, richtig. Weil ich fand dieses Krebsgeschwür, ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her, dass er das so gesagt hat. Du warst damals ja noch mehr involviert, deswegen hast du das noch vor im Ohr. Aber ich fand das auch eine krasse Aussage. Man kann ja sagen, es ist die Wurzel von allem oder da fing das an, aber halt.
Ich finde, die Kernkritik ist ja verständlich. Also Katar hat sich ausgebreitet, und da ist es Paris Saint-Germain, Bayern München, FC Barcelona haben sich eingekauft, in den Weltfußball eingekauft, in die wichtigsten Vereine, haben riesen Einfluss gewonnen, haben Rechte gekauft, beIN Sports hat die Übertragungsrechte in Frankreich, etc. Ja. Ich verstehe die Kernaussage, nur als rhetorisch begabter und diplomatischer Mensch mit Werten sollte man nicht das Wort Krebsgeschwür für eine Nation oder für ein Land und für die Aktivitäten benutzen.
Das ist meine Meinung. Wenn man vielleicht sogar mit einer Hand irgendwo noch was aufhält und vielleicht noch ein bisschen Geld.
20er selbst jetzt nicht so, da finde ich schon, da muss man ihm fairerweise sagen, er war schon ein Mann mit Prinzipien. Ja, also das finde ich schon, aber ich gebe dir recht, als DFB schon. Ja.
Wie sieht die Zukunft aus? Jetzt hatten wir in Deutschland schon zweimal den Fall, da ging es dann um Olympische Spiele, dass also die Stadt gesagt hat, wollen wir nicht, wir stimmen hier ganz demokratisch ab.
Und die Stadt wollte es, nur die Bürger nicht.
Ja, das meine ich gleich.
Das ist ja das Ding. Ja.
Das ist ein wichtiges Detail, das stimmt. Was glaubst du, wie werden sportliche Großveranstaltungen in den nächsten Jahren, wo kann man sie verorten? Werden es so wie im Fall Russland und im Fall Katar, jetzt muss ich mich ganz vorsichtig ausdrücken nach dieser Folge, in eher totalitär geführte Staaten vergeben, wo also
das war Demokratie vorsichtig. Ja, auf seinem Zettel steht Schurkenstaaten, also das war schon sehr vorsichtig.
Schurkenstaaten wollte ich jetzt nicht sagen. Jetzt haben wir es sogar zweimal gesagt. Wo also Demokratie vielleicht nicht so groß geschrieben wird und Mitspracherecht, wie auch immer. Glaubst du, dass wir jetzt schon eine Tendenz erleben und wir gerade was WMs und Olympische Spiele angeht, wahrscheinlich immer wieder in dieselbe Richtung schauen müssen.
Geht ja USA, Kanada, auch Schurkenstaaten übrigens. Ja, aber die nächste WM. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, die Richtung schon war jetzt ganz klar und das war auch so gewollt in Ländern, in denen man alles auch einfach bestimmen kann. Ja, um da so schließt sich der Kreis, diese Aussage von Jerome Valk von der FIFA, und die trifft es einfach. Das war schon auch
sehr pragmatisch.
Sehr pragmatisch, Ausrichtung, und geht uns nicht auf die Nerven mit eurer Meinungsfreiheit. Ja. Und ich glaube, das war jetzt Trend. Es muss ein Gegentrend jetzt kommen, ja. Und so kann es ja nicht weitergehen, weil zwei Ebenen. Erstens ökologisch nachhaltig, und Gott sei Dank ist der Zeitgeist gerade am Ändern. Natürlich bei uns in unseren Gefilden, dank Greta etc. noch ein bisschen stärker als in anderen Ländern, aber man merkt, dass was passiert in der Gesellschaft. Und das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass natürlich auch es attraktiv sein muss für alle Länder dieser Welt, ja, egal welche Staatsform sie haben, und am besten natürlich, und das ist ja eigentlich das Einzige, was das Ziel sein muss, dass die Menschenrechte, ja, weil das ist ja das Allumfassende, geachtet werden. Und das ist, glaube ich, das, was man da mit reinnehmen muss. Aber es muss auch wieder der Trend weggehen von diesem Gigantismus. Ja, also, dass man sagt, es muss alles groß. Jetzt haben wir die WM mit 48 Teams dann danach. Also Russland war ja die letzte eigentlich alte WM. Jetzt haben wir Katar mit Winter-WM und dann haben wir die 48er-WM. Und,
die Entscheidung ist ja gestrichen. Also Infantino hatte ja mal angedeutet, es könnte auch in Katar schon soweit sein. Aber das ist ja direkt, also das ist
genau,
ja
das passiert nicht. Genau, das bleibt noch
48 Mannschaften in Nordhessen. Das wäre auch.
Ich glaube, da hätte man dann aber Saudi-Arabien mit einbezogen, richtig?
Genau, Saudi-Arabien wäre nicht passiert, weil da das Verhältnis zu schlecht ist. Aber da ging es dann eben genau um Bahrain, um Kuwait oder um UAE vor allem. Ja, also man hätte ein anderes Land mit reinnehmen müssen. War auch Saudi-Arabien im Gespräch, die hätten natürlich das auch wieder rein jetzt politisch gerne für sich genutzt. Haha, liebe Katari, jetzt müsst ihr uns doch mit reinnehmen, jetzt ist unsere WM. Das war so ein bisschen das, was hinter den Kulissen auch abging, wo auch Saudi-Arabien extrem viel Einfluss genommen hat auf die FIFA, dass das passiert, dass die WM vergrößert wird, damit die Katari dann Saudi-Arabien mit reinnehmen müssen, um wiederum den Katari einfach auszuwischen. Also ihr seht auch, und das ist das Spannende für mich, warum viele fragen mich, warum schlägst du dich mit dieser Sportpolitik rum?
Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen.
Aber das ist dadurch, dass es so hoch, das ist Weltpolitik und es ist spannend, es ist wirklich auch sehr anspruchsvoll, auch für mich intellektuell, und es ist ein hohes Feld, auch mit den Leuten zu agieren, mit den Playern dort, ja, weil das wirklich intellektuelle und smarte Jungs sind auch, ja, und man als Journalist auch dran wächst. Aber da merkt man einfach, dass das alles hochpolitisch ist. Und Fußball, ja, es geht um Fußball, aber oftmals auch erst im zweiten oder dritten Schritt.
Um auch mal einen positiven Aspekt dann auch hier rauszuhauen, die übernächste WM USA-Mexiko ist und ja dann Kanada. Genau dieser Aspekt mit der Völkerverständigung. Also gerade was die aktuellen Total. Zeiten angeht.
Hoffentlich, ja.
Also sei denn, bis dahin wird noch eine Mauer gebaut.
Wer weiß, wer dann Präsident ist, ne?
Ja.
Also das... Weißt du ja auch nie, wie das Ganze dann
ist. Ist er doch schon weg dann, oder? Oder wann?
Ja,
dann ist das zweite Term, wäre dann oben, richtig?
Ja. Hat also ja noch keiner gesagt, dass er nicht noch ändert, dass es noch einen dritten geben kann.
Das, ja, stimmt. Hast du recht. Also, leider ist alles möglich.
Es gibt noch genügend Dekrete, die man da irgendwie aufstellen kann.
Vielleicht noch eine kleine technische Frage hinten raus. Du hast es am Anfang schon gesagt, dass ich zu der Vergabe von 18 und 22, hast du schon gesagt, 26 oder 2026 wurde jetzt auch anders vergeben. Es gab nicht mehr diese Delegierten, wo man dann gesagt hat, okay, ich muss eigentlich nur 13 Leute überzeugen und dann habe ich das.
Überzeugen ist ein gutes Wort.
Überzeugen. Ich hatte ja vorher die Yachten und die Autos, habe ich gedacht, okay, jetzt manchmal ein bisschen defensiv.
Das war jetzt ein bisschen diplomatisch.
Gelernt.
Überzeugen. jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die einzelnen Verbände abstimmen. Richtig?
Ja.
Interessanterweise, du hast sie auch schon angesprochen, die EM 2024 ist jetzt nicht die FIFA, sondern die UEFA. Da haben wir immer noch dieses System mit dem, was ist die UEFA-Kommission?
Exekutivkomitee, genau.
Glaubst du, also muss da auch dann dieser Schritt folgen oder ist es überhaupt realistisch, dass da die ganzen einzelnen Verbände abstimmen?
Das Absurde ist, dass die UEFA fast in den Strukturen der FIFA ein bisschen hinterherhängt. Warum? Weil die FIFA noch von weiter unten kam und natürlich den Riesenskandal hatte und deswegen sich ändern musste. Die UEFA hatte diesen Skandal nicht und hat natürlich auch deswegen nicht diesen Druck gehabt öffentlich und hat noch von den Strukturen eher sich wirklich nur leicht angepasst, aber völlig richtig. Also das Vergabeverfahren der UEFA muss überarbeitet werden. Ja, also das muss auch passieren. Wobei natürlich, muss man fairerweise sagen, bei der UEFA durch eine generelle europäischen Compliance-Gedanken, den es ja schon gibt auch, ja, und den man ja auch in den letzten Jahren überall gemerkt hat. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe zu arbeiten vor 18 Jahren, da gab es auch keinen Compliance-Kodex, ja, in keinem Firma dieser Welt. Und jetzt gibt es überall. Da ist natürlich momentan schon auch die UEFA muss sich anpassen, hat aber nicht den Druck und macht es deswegen nur leicht. Aber die Korruptionswahrscheinlichkeit ist auch viel geringer als vorher bei der FIFA.
Und glaubst du denn auch, dass bei der FIFA so eine Entscheidung, könnte es denn so eine Entscheidung wie damals heute nochmal geben, dass man sagt, okay, vielleicht nicht diese Doppelvergabe, aber dass man diese ganzen, wie viel sind es, 200 irgendwas Verbände bei der FIFA, dass man die alle überzeugen kann, wir machen jetzt eine WM in Nordkorea. Katar oder Nordkorea. Ja, sagen wir mal, Nordkorea legt jetzt viel Geld auf den Tisch.
Ja, macht das war der Vergleich, weil es ein bisschen hängt.
Ja. Aber könnte nochmal passieren?
Ja, was das Problem ist, und deswegen ist es auch nicht das Allheilmittel, was ja natürlich passiert ist, dass ganze Verbände jetzt natürlich versucht werden, ins Boot zu nehmen. Na, also das habe ich auch schon mitbekommen. Und wenn man bei der WM, auch gerade bei der Vergabe USA, Kanada, Mexiko, dass man dann eben nicht sagt, wir haben die Wahlmänner, sondern den afrikanischen Verband oder den südamerikanischen Verband will man zusammen quasi ins Boot holen und die Stimmen als wirklich, dass die Stimmen zusammen hinkommen. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einer ausschert, dass einer einen besseren, von jemand anders besser überzeugt wurde, natürlich da. Aber trotzdem, das ist das, wo es hingeht. Also, dass dann die repräsentativen quasi Präsidenten von Südamerika oder Afrika für die ganze Gruppe sprechen. Das ist das Problem. Deswegen, ich glaube schon, dass jetzt, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Wahl, dass sie unfair abläuft, ist geringer als vorher. Aber man kann es definitiv nicht ausschließen. Hängt immer mit Personen ab. Ja, und wir haben vorhin gesprochen über die 24 Jungs. Jack Warner, ja, beispielsweise, ich weiß nicht, ob der Name was sagt.
Mit der Mom, das ist doch der Herr, mit der mit seinen Katzen zusammen gewohnt hat.
Nee, das ist Chuck Blazer.
Das
ist der Weihnachtsmann, der so besonders wie der dicker Weihnachtsmann. Der Ami. Übrigens Amerikaner, ne? Das ist auch so, wir reden jetzt immer viel über Chuck Blazer, einer der nachweislich korrupten Funktionäre, der strafrechtlich Relevantes gemacht hat. Ja. Amerikaner. Ja. Also es ist jetzt nicht immer so, dass wir uns nur auf...
Nein, es ist ja auch in fast allen Verbänden. Also egal, ob es um eine Handball-WM, um ein Leichtathletik-Meeting oder Olympische Winterspiele geht. Es ist, ich habe irgendwann in der Redaktion mal aus Spaß gesagt, in meinem nächsten Leben werde ich Sportfunktionär. Egal, ob es jetzt um die Wahl vom IOC-Chef oder wie auch immer geht, es wird immer irgendwelche Hintertürchen.
Nach der Folge wirst du auf jeden Fall einen Job kriegen. Ja.
Die Frage ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ist Korruption? Also ich bin natürlich kein Jurist, aber ich habe mich auch lange damit auseinandergesetzt. Was ist eine Gefälligkeit? Was ist auch ein dass, wenn ich jemanden mag, oder auch befreundet bin, was darf ich machen? Ja, wann fängt Korruption an? Wie ist sie nachweisbar? Weil sind wir ganz ehrlich, jeder, wenn man jemanden mag, oder ihn gut findet, dann stellt man ihn vielleicht eher ein oder gibt ihm eher einen Auftrag und so. Und das ist immer das Problem, dass diese Grenzen so schwimmend sind und Korruption so schwer nachweisbar ist.
Ja, man sagt ja immer, aus Spaß spricht man immer diese Briefumschläge unter Hoteltüren, aber so stumpf ist es, glaube ich, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz, sondern es geht ja wirklich genau, was du sagst. Es sind ja manchmal einfach schon ein Gefallen, reicht manchmal schon. Pass auf, ich wähle jetzt für dich, dafür wählst du in 2 Jahren unser Bewerbungs-,
genau, so ist es, wird es ja auch ganz offiziell gemacht.
Total, also. Ja, aber auch das ist wieder so, das ist nur so eine kleine Anekdote. Ich habe mich mit einem Funktionär von einer karibischen armen Inselgruppe unterhalten und der hat auch gesagt, also wir kriegen jetzt hier 3 neue Sportplätze und 100.000 Bälle. Ja, also das ist für uns, das ist das Wichtigste überhaupt und er will sich da natürlich ein bisschen, ob er noch zusätzlich was bekommen hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sagt er, so ein Angebot, das katapultiert unseren Fußball ganz woanders hin. Das ist wichtig und deswegen finde ich die Bewerbung besser. Ja. Also das ist manchmal die Logik, die vielleicht natürlich schon durchaus angreifbar ist, argumentativ, aber man hat schon, wenn man das hört erstmal und die vor Ort Verhältnisse kennenlernt auch, durchaus kann man es nachvollziehen. Ja.
Wir sind in dieser Runde keine 24 Wahlmänner, wir sind nur zu viert. Aber
stimmen
trotzdem
jetzt auch ab.
Stimmen wir jetzt ab. Ja. zum Ende jeder Folge zieht jeder so ein kleines Fazit, indem er sagt, was ist bei ihm hängen geblieben. Oh. Wir fangen mal mit unserem Gast heute an. Marc, was ist...
Aber Marc ist doch der uns was erzählt hat.
Genau. Ja, aber vielleicht ist ja auch bei Marc was hängen geblieben. Durch die Fragen von uns oder durch andere Geschichten, wer weiß.
Ganz wichtig, ganz ehrlich. Und ich weiß, dass ihr alle Jungs seid, die den Sport und Fußball lieben und dass ihr euch viel damit beschäftigt und viel Wissen habt. Was raussticht, ist der Klassiker, dass man sich über diese Themen unterhalten muss. Ne? Also klingt so blöd, aber es ist dieser Austausch oder auch das Vor-Ort-Sein, was manchmal einen ganz anderen Blickwinkel gibt. Ja? Und man bringt so viel Wissen mit und liest auch so viel und man merkt aber einfach, wenn man dann noch mehr drüber spricht, dass man manchmal so einen anderen kleinen, glaube ich, so einen, gegen mir immer so einen anderen Angle bekommt. Ja. Und deswegen ist für mich das Wichtigste nach wie vor so, die FIFA oder der Fußball muss die Macht nutzen, um Druck auszuüben, um Dinge zu verändern und die Welt besser zu machen.
Das war eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Müssen wir jetzt noch was sagen?
Ja, das ist ja eine demokratische Abstimmung hier.
Okay, dann mache ich diesen schönen
Schluss. Ich habe Umschlag für dich. Ich wiederhole gleich einfach Marks Worte.
So, ich lasse euch beiden jetzt mal wahrscheinlich gar nichts mehr übrig, bei dem, was bei mir hängen bleibt. Bei mir tatsächlich sehr viel ich fand, man merkt sehr, dass du dich schon lange mit der Thematik beschäftigst und deswegen auch, man will ja von Gästen, man wünscht sich manchmal so ganz klare Kante, so der soll jetzt dafür stehen und dafür stehen. Ich bin ganz großer Fan von dem, wie du es jetzt hier formuliert hast, dass du gesagt hast, ja, man muss kritisch draufschauen, aber man muss auch so ein bisschen sich überlegen, woher kommt das Ganze? Also die Stichworte Mindset, die du gesagt hast, Stichworte, was ist Korruption? Das ist dann immer leicht oder ist immer nahe daran, dass man dann sagt, ja, okay, da wird was zu sehr relativiert, aber es ist trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Hier gibt's nicht einfach nur schwarz oder weiß, gut oder böse, sondern woher kommt das? Weil dann kann man vielleicht auch noch besser daran arbeiten, es irgendwie besser zu machen.
Das ich ist glaube, das ist schön und ich glaube, ganz nur so ändert man was. Also das ist meine Erfahrung, weil dieses Draufhauen, da sind wir bei Herrn Zwanziger und Krebsgeschwür, also das ist das beste Beispiel, wo man eine Gegenreaktion bekommt, wo man keine Veränderung hat. Man macht nichts besser, ja, im Gegenteil. Und deswegen glaube ich, ist genau das Wichtige, auch wenn es manchmal ein bisschen langsamer läuft dann, ja, die Veränderung.
Ja, ich würde sagen, immer das, was Daniel sagt. Nein, das war sehr schön. Also das hat Daniel absolut richtig gesagt. Ich bin auch jemand, der sehr schnell mit einer Meinung irgendwie so rausgeht quasi und sagt,
wenn man sie revidieren kann, ist ja super. Ja, klar,
also das ist ja. Also ich habe jetzt natürlich auch in der Vorbereitung auf die Folge immer wieder Kopf geschüttelt, bis vor einer Stunde oder bis eine Stunde vor Aufzeichnung noch. Ja, Wahnsinn, Neymar kriegt so viel Geld von denen und Guardiola, der hat doch gar kein Geld mehr nötig. Warum macht er dies? Warum macht er das? Aber wenn man halt einfach mal so ein bisschen versucht, das auszublenden und halt wirklich allein dieser Fakt mit dem Flugzeug, was du erzählt hast, aus Nepal darüber, das ist, es ist keine böse Absicht. Es klingt im ersten Moment, wir hätten alle sagen können, boah, was für Idioten.
Ja.
Menschen zweiter Klasse gibt's nicht. Aber immer drauf schauen, wie lange gibt es dieses Land schon, wo kommt es her, wie wurde es aufgebaut. Ja, das bringt einen schon weiter, genau was du sagst. Man muss immer wieder drüber reden und immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, nicht jedes Land ist gleich. Und trotz allem finde ich natürlich die Vergabe an Katar keine gute Idee. Man hätte es vielleicht einen, und das war
auch sehr diplomatisch.
Auch sehr diplomatisch, ich habe dazu gelernt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich hoffe, dass alle Journalisten vor Ort, inklusive Marc, mit offenen Augen durch die Straßen fahren werden und schauen werden, oder dann auch berichten werden und abbilden werden, wenn es irgendetwas gibt, was vielleicht abseits vom Disney World zu sehen ist.
Ja.
Das würde mich dann als kritischen Geist dann doch sehr freuen. Hans?
Ich fasse mich ein bisschen kürzer. Ich finde, das sticht ja bei euch allen heraus, Dialog ist wichtig. Man muss Dinge ansprechen und kritisch nachfragen und versuchen immer auch gewisse Dinge einzuordnen. Das haben wir heute auch getan. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir nach diesem Turnier nicht nur alle den Glühwein für 12 Euro im Kopf haben oder das Bier vor Ort, sondern dass wir eben auch im besten Falle sehen können, dass sich die Zustände gebessert haben. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und dass das Thema an sich auch auf der, sagen wir mal, Wochenordnung bleibt. Denn ich glaube, es wäre fatal, gerade bei diesem Turnier, über das ja jetzt sehr, sehr viel kontrovers diskutiert wird, so wie wir heute, wenn es dann ähnlich wie in Brasilien oder auch Russland danach abebbt und jeder spricht dann nur noch über die nächsten Festspiele.
Ja, das ist richtig. Jetzt komme ich wieder zu meinem obligatorischen Schlusswort, oder?
Erstmal sollten wir uns vielleicht ganz kurz
bedanken. Ja, das wollte ich ja machen. So, genau. Danke, ja,
danke für die Einladung. Danke für die Einladung.
Du, zu Gast warst.
Du hast in deinem Mantel einen Briefumschlag.
Liebe Zuhörer, bevor ich sage, dass ihr uns natürlich auf allen möglichen Plattformen folgen solltet, Marc Behrenbeck ist natürlich auch beispielsweise bei Instagram zu finden. Folgt ihm, ihr werdet vieles nicht nur über Sportpolitik, FIFA, Briefumschläge unter Hotelzimmern erfahren, sondern auch über alltäglichen Redaktionswahnsinn bei Sky und an der Sebener Straße und.
Und dann darfst du vielleicht noch ganz kurz auch jetzt mal wirklich Cross-Promo machen. Du bist ja auch immer zusammen mit unserem anderen Gast, den wir schon hier haben, mit Max Bielefeld. Da hast du ja auch eine eigene Sendung bei Sky.
Den habe ich oft an der Backe.
Ja, der Ehrenmann.
Genau, da habt ihr eure eigene, das Transfer ab.
Date die Show immer montags 18 und 22 Uhr bei Sky Sport News.
Ja, so viel Zeit muss sein.
Ja, nein, Daniel, also vollkommen recht. Das war die bezahlte Partnerschaft. uns könnt ihr folgen natürlich auf Instagram unter Nachholspiel. Bei Twitter heißen wir nachholspiel.de. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kritik, Sorgen, Nöte, Wünsche. Das Ganze an nachholspiel@gmail.com. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind natürlich wieder länger geworden, als wir wollten. Aber es, finde ich, hat sich absolut gelohnt. Denn es ist ein Thema, über das man nicht oft und lange genug diskutieren kann. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wollen wir schon verraten, um was es dann geht?
Hatten wir, glaube ich, schon so ein bisschen geteased in der letzten Folge.
Ja, ne?
Ja.
Wir sagen mal so, er hat nie in Katar gespielt.
Er hat nie in Katar gespielt, ist der einzige Deutsche, der die Weltfußballerwahl gewonnen hat. Mehr verraten wir aber nicht. Schaltet nächste Woche wieder ein. Viel Spaß, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Adieu, tschüss. Ciao.